Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 25. November 2013 zum Thema Demokratie anders über politische Handlungsoptionen jenseits von Wahlen. Zu Gast ist Florian Walzer, Politikwissenschaftler. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
So, schönen herzlichen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Kepler Salons hier in diesem altehrwürdigen Gebäude zu einer Veranstaltung, wo es heute um Politik geht, genau um Demokratie, später mehr, aber zuerst noch ein paar Vorbemerkungen. Wie immer, Audioaufnahmen machen wir mit unseren Mikrofonen. Diese Aufnahmen können Sie auf der Kepler-Salon-Webseite kepler-salon.at nachhören. Und darum meine Bitte, wenn Sie nachher mit uns in Diskussion treten wollen, warten Sie, bis Sie das Mikrofon gereicht bekommen. Dann kann man Sie auch auf der Webseite hören, sonst tun wir es ein bisschen schwer. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich heute ganz besonders auch und noch einen Welser begrüßen zu dürfen, sozusagen, oder einen in Wels sozialisierten. Ich bin ja auch einer, der Herr Travöger ist auch einer. Also schon langsam unterwandern wir das schöne Linz. Der Welser, der heute zu Gast ist bei uns, ist der Florian Walzer, Politikwissenschaftler von Beruf. Er ist Mitglied der Forschungsgruppe INEX, Politics of Inclusion and Exclusion an der Universität Wien. Dort lektoriert er auch. Er trägt auch vor an der Universität in Innsbruck und an der Donau-Universität Krems. Sein Schwerpunkt ist Demokratie, demokratische Wirkmechanismen, auch abseits oder jenseits von Wahlen, Demokratie zwischen dem Kreuzerl machen, zwischen diesen Events, Demokratieformen, Beteiligungsformen, wie man an dieser schönen Staatsform mitmischen kann. Und das ist der Kern seiner Botschaft, um die ich ihn jetzt bitte.
Gut, vielen Dank erstmal für die Einführung. Dankeschön, danke für die Einführung, für die Vorstellung, danke auch Norbert Travöger für die Einladung, hier meine Gedanken, Ideen, Überlegungen vortragen zu können. Kurz, also ich bin ja zum zweiten Mal unter Anführungszeichen hier, beim ersten Mal ist es leider kurzfristig entfallen müssen, weil ich verhindert war beruflich. Mich quasi entschuldigen für alle, die damals schon gekommen wären. Und heute wird's aber passen, wird's aber soweit. Und ich freue mich eben, wie gesagt, sehr, hier heute ein bisschen über mein Thema reden zu können. Mein Thema insofern, weil ich mich jetzt auch wissenschaftlich schon seit ein paar Jahren intensiver mit dem Thema Demokratie im weiteren Sinne, mit dem Thema, vor allem mit dem Thema politische Beteiligung, politisches Handeln, politische Handlungsoptionen, und dass es auch heute gehen wird, aber auch um das Thema demokratische Repräsentation oder das Spannungsfeld von Repräsentation und Partizipation, also vom Vertretenwerden und sich selbst beteiligen. Zu dem forsche ich sozusagen schon seit längerem. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Bürger, wenn man so möchte, und bin auch selbst interessiert daran, meine eigenen kritischen Meinungen einzubringen, mich selbst sozusagen in seine Selbstbestimmung sozusagen zu leben, und deswegen ist das Thema politisches Handeln auch für mich und ich denke auch für alle Sie, die Sie heute hier sind, ein Thema, das im Alltag einfach eine gewisse Relevanz hat, und so möchte ich auch über das Thema heute hier sprechen. Ich glaube, es ist sinnlos, über Demokratie zu sprechen, sozusagen über Demokratie zu monologisieren. Das ist irgendwie paradox, wenn man über Demokratie spricht und dann spricht ein und alle anderen hören zu. Deswegen bin ich froh, dass ich sozusagen nur einen, und da habe ich es auch so mir vorgesehen und es ist, glaube ich, auch hier so vorgesehen, so einen Input, so ein bisschen Rahmenbedingungen, ein paar Daten oder Interessen, Erkenntnisse, Überlegungen sozusagen zu präsentieren und dann, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn es um Demokratie geht, auch darüber zu sprechen, das zur Debatte zu stellen, alles, was man sozusagen sich überlegt, zur Debatte zu stellen und eben genau, aushandeln, ausverhandeln, um Neues zu schaffen, Neues zu produzieren, ganz im demokratischen Sinne. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, an die ich mich ein bisschen halte und wo ich hoffentlich ein bisschen lesen kann, wenn man in der Nähe sitzt. Ich habe mir überlegt, wie ich mich so meinen Vortrag konzipiert habe, was ich heute hier machen kann, was ich heute hier nicht machen kann. Was ich heute hier machen möchte, das ist auf der einen Seite, also ist eine Analyse des Status quo politischer Handlungsoptionen in Österreich, politischer Handlungsoptionen, politischer Partizipationsmöglichkeiten, die möchte ich sozusagen auf der einen Seite beschreiben, vor dem Hintergrund dessen, was was in den Medien und auch sozusagen generell in der Öffentlichkeit immer wieder sozusagen als Krise der repräsentativen Demokratie bezeichnet wird. Auch im wissenschaftlichen Kontext spricht man immer wieder von Krise, von Partizipationskrise, Beteiligungskrise, auch von Repräsentationskrise. Auf diesen Begriff und auf diese Phänomene, die hinter diesem Begriff stehen, möchte ich kurz eingehen, ein bisschen beschreiben und dann sozusagen auch eine kritische Würdigung vornehmen dessen, was ich als Alternativen von oben jetzt mal hier überschrieben habe. Also alles, was sozusagen nichts oder jenseits, wie es auch im Titel des Vortrags vorgesehen ist, jenseits von Wahlen stattfindet. Also was es an alternativen politischen Handlungsformen gibt, was angeboten wird, was existiert. Darüber muss man auch sprechen, wenn man über politische Handlungsoptionen spricht. Genau, und das möchte ich gerne ein bisschen kritisch beleuchten, weil ich denke, dass da auch hier vieles sozusagen nicht unbedingt ganz super funktioniert. Als Wissenschaftler ist man immer so ein bisschen in der Situation gefangen, sozusagen zu analysieren, aber weniger so Handlungsoptionen aufzuzeigen, irgendwie Möglichkeiten vorzugeben, was jetzt eigentlich passieren könnte. Ich möchte mich sozusagen heute hier ganz vorsichtig ein bisschen auf das Terrain wagen, im Sinne dessen, dass ich ein paar Schlaglichter auf Perspektiven der Demokratisierung politischen Handels von unten werfen möchte. Also wenn ich sage, es gibt sozusagen eine Krise der Repräsentation, es gibt Alternativen zu repräsentativen Formen von Beteiligung, also von Wahlen, die aber auch sozusagen kritisch zu beleuchten sind, dann möchte ich zumindest ein bisschen darauf hindeuten oder darauf schauen, was könnte es geben, was wir sozusagen als Bürgerinnen und Bürger dann doch tun könnten, um sozusagen Demokratie zu beleben, sie anders zu gestalten, sozusagen aus dieser Repräsentationskrise ein bisschen rauszuholen. Wie gesagt, ein paar vorsichtige Schlaglichter, die auch so ein bisschen als Diskussionsgrundlage ich mir vorgesehen hatte. Was ich heute nicht geben möchte, das habe ich ja auch noch kurz angeführt, ist, ich kann jetzt nicht Handlungsanweisungen für politischen Aktivismus geben. Ich kann nicht sagen, okay, wie kann man seine Interessen jetzt am besten durchsetzen? Wo soll man hingehen, damit man das, was man will, am besten oder am sichersten umsetzen, durchsetzen kann? Das ist, glaube ich, nicht unbedingt Aufgabe der Wissenschaft und das würde ich auch nicht als meine Aufgabe jetzt hier empfinden. Nur um sozusagen von Anfang an darzulegen, was ich heute nicht machen möchte, ist Ihnen sagen, das sollen Sie tun. Das ist natürlich das Letzte, was mir ein Anliegen wäre. Ich fange an sozusagen mit einer kurzen Darstellung dessen, was ich als Krise der repräsentativen Demokratie oder was in der Literatur, auch in der wissenschaftlichen Literatur als Krise der repräsentativen Demokratie dargestellt wird. Ausgehend tue ich generell in meinen Ausführungen zum Thema politisches Handeln oder politische Handlungsoptionen jenseits von Wahlen von einem breiteren Begriff von politischem Handeln. Das ist, glaube ich, wichtig kurz vorauszuschicken. Wenn ich über politisches Handeln spreche, spreche ich nicht nur, und das ist naheliegend, über das Wählen, so wie das aber in vielen Definitionen, wissenschaftlichen Definitionen des Begriffs politische Beteiligung, politisches Handeln, politische Partizipation der Fall ist. Also es geht nicht um Beteiligung an Auswahl von Regierungspersonal und an Beeinflussung von Regierungspersonal, sondern es geht in einem weiteren Sinne, vielleicht in einem Max-Weberschen Sinne, um soziales Handeln, zu handeln in einem Kontext von Politik. Und Politik muss man auch, glaube ich, breiter verstehen als nur rein institutionalisierte Politik. Es geht nicht nur um Handeln innerhalb von Parteien und bei Wahlen, sondern es geht um Handlungen, sozusagen, die in einem Kontext von Macht und Konflikt stattfinden. Das ist sozusagen vielleicht ein breiteres Verständnis dessen, was man als Politik bezeichnen kann. Und da passen eben mehr Dinge rein, als nur sich an Wahlen zu beteiligen. Da passt auch rein, sozusagen, sich in Bürgerinitiativen zu engagieren, in verschiedenen Formen politisch zu engagieren, Bürgerinitiativen zu engagieren, an Volksbegehren teilzunehmen, Volksbefragungen teilzunehmen, Unterschriftenlisten zu unterschreiben und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, politisch zu handeln und die alle sollen da ein bisschen reinfallen. Wenn es um die Repräsentationskrise geht, dann spricht man sehr oft von einer Beteiligungskrise und die Beteiligungskrise ist sehr oft fokussiert auf die zentrale Form politischer Beteiligung in repräsentativen Demokratien, und das ist eben das Wählen. Man sieht auch, wenn man sich die Zahlen betrachtet, dass in ganz Westeuropa die Wahlbeteiligung seit Mitte der 1970er Jahre deutlich, teilweise auch schon früher, deutlich zurückgeht, wobei der Einbruch in Österreich eigentlich erst Mitte der 80er Jahre, wie man da auch hier bei den Zahlen sieht, deutlicher wird. Wir haben in Österreich einen Rückgang von ungefähr 18, also knapp 20 Prozentpunkten in der Wahlbeteiligung seit Mitte der 1970er Jahre europaweit oder westeuropaweit, sozusagen die ehemaligen EU-15. Da beläuft sich dieser Rückgang auch ungefähr auf diese, oder ungefähr 15 Prozent. Es ist in anderen Ländern ein bisschen weniger, aber prinzipiell kann man auch hier diesen Rückgang in der Wahlbeteiligung beobachten. Das ist mein erster Befund. Wahlbeteiligung geht zurück, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern. Auch über diese Repräsentationskrise, von der ich spreche, die manifestiert sich aber nicht nur durch die Wahlbeteiligung oder über die Wahlbeteiligung oder das Nichtwählen, sondern sozusagen auch darüber hinaus, wenn man sich zum Beispiel eben die Leute anschaut, die wählen oder die wählen dürfen. Ich habe geschrieben, es zeichnen sich im Bereich des Wählens Exklusionstendenzen, also Tendenzen des rechtlichen und des sozialen Ausschlusses ab. Auf der rechtlichen Ebene gibt es sozusagen insofern einen Ausschluss, weil Wahlrecht in Österreich, und das ist in Österreich so, aber das ist nicht in allen europäischen Ländern so, bis auf wenige Ebenen, also bis auf die Beteiligung an Gemeinderatswahlen oder Wahlen auf Gemeindeebene und Europawahlen oder Wahlen zum Europaparlament. Wahlrecht ist das Recht von Staatsbürgerinnen. Leute, die nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben, dürfen nicht wählen, außer eben EU-Bürgerinnen und Bürger bei diesen genannten Wahlen. Was zu einem Ausschluss einer immer größer und immer größer werdenden Zahl von Menschen aus dem grundlegenden politischen Recht, nämlich dem Wählen, führt. In Wien gibt es teilweise Bezirke, wo 35-40% aufgrund ihres rechtlichen Status der Bevölkerung nicht wählen dürfen. Österreichweit ist das Problem ein bisschen geringer, aber wenn man sich das anschaut, dass man sagt, 75% waren ungefähr die Wahlbeteiligung bei der letzten Nationalratswahl. Wenn man die Wahlbeteiligung so rechnet, die Personen, die sich an der Wahl beteiligen, relativ zur wahlberechtigten Bevölkerung, wenn man die Personen, die sich an der Wahl beteiligt haben, relativ zur Voting Age Population, heißt das oft, also zur Bevölkerung im Wahlalter rechnet, wo auch Leute, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, reinrechnet, dann sind wir schon ungefähr oder fast 10 Prozentpunkte weiter drunten. Dann haben wir eine Wahlbeteiligung von nur 65% aller Menschen in Österreich, die im Wahlalter sind. Wenn man jetzt sozusagen auch noch die unter 16-Jährigen reinrechnen würde, kommt man noch tiefer, dann ist man schon nur mehr auf 55% oder 57%. Also man sieht sozusagen, es ist eine geringe Mehrheit sozusagen der Österreicher, der in Österreich lebenden Menschen, die darüber entscheiden, was in Österreich politisch passiert. Und das kann man sozusagen als Problem oder zumindest einmal als Phänomen definieren. Andere Form des rechtlichen Ausschusses, die im Wahlrecht verankert ist, ist die sogenannte Sperrklausel, also die 4%-Hürde, die bei Wahlen existiert. Es kommen, wie Sie sicher wissen, immer nur Parteien ins Parlament, die mindestens 4% der Stimmen erhalten oder ein Grundmandat in einem Wahlkreis, Regionalwahlkreis, was normalerweise schwierig ist, außer es gibt sozusagen regional sehr erfolgreiche Parteien, das BZÖ damals war. Aber sozusagen es gibt diese Sperrklausel. Bei der letzten Wahl war es so, dass dadurch ungefähr, die Zahl ist nicht genau im Kopf, 250.000, 300.000 Wahlstimmen sozusagen nicht gezählt haben. Ich habe aber die Prozentzahl im Kopf, ungefähr 6% aller abgegebenen Stimmen haben am Schluss nicht gezählt, obwohl sie sozusagen abgegeben wurden. Auch darüber kann man diskutieren. Und ist das fair sozusagen, dass Parteien, die nur 2-3% der Stimmen kriegen, die Wählerinnen, die diese Partei wählen, dass die jetzt nicht berücksichtigt werden im Wahlergebnis? Es gibt sozusagen auch hier einen Ausschluss von Personen, die diese Parteien wählen. Das ist, sagen wir mal, die Exklusionstendenzen auf dieser rechtlichen Ebene. Es gibt aber auch noch Ausschlusstendenzen auf einer nicht rechtlich, sondern eher gesellschaftlich definierten Ebene. Wie Sie vielleicht wissen, bildet sich soziale Ungleichheit, also Unterschiede in der Gesellschaft, Gruppenunterschiede in der Gesellschaft, auch in der Wahlbeteiligung sehr stark ab. Wir haben in Österreich zum Beispiel, das zeigen uns Umfrageergebnisse in erster Linie, weil wir es auf Basis der Wahlergebnisse nicht feststellen können, eine Wahlbeteiligung von Leuten mit Universitätsabschluss, die ungefähr, also gute 10% höher ist als die Wahlbeteiligung von Personen mit Pflichtschulabschluss. Wir haben eine Wahlbeteiligung von jungen Menschen, die fast 20% niedriger ist als Wahlbeteiligung von Menschen mittleren oder höheren Alters. Wir haben eine Wahlbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, die aber wahlberechtigt sind, also eingebürgerte Personen, die auch fast 20% niedriger ist als die Wahlbeteiligung von einheimischen oder nicht zugewanderten Personen. Also auch hier sieht man, es gibt sozusagen strukturelle Voraussetzungen, soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Ungleichheiten, also ungleichen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, der darüber entscheidet, ob Leute sich politisch beteiligen, politisch handeln können oder nicht, im Rahmen sozusagen der repräsentativen Demokratie. Und auch das würde ich sozusagen ein bisschen als Krisenphänomen darstellen wollen. Gleichzeitig zu diesen Veränderungen oder Krisentendenzen im Bereich des politischen Handelns sieht man auch im Bereich der politischen Einstellungen, politischen Meinungen, dass es sozusagen Krisentendenzen gibt. Entschuldigung. Wir sehen, dass die Zufriedenheit mit der Entwicklung der Demokratie, aber auch die Zufriedenheit mit der Performance der Akteure, also das mit dem Handeln, mit den Entscheidungen, die im Nationalrat getroffen werden, zum Beispiel stark rückläufig ist. Zahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, sondern auf den Zetteln stehen. Aber auch hier, vielleicht kann ich da kurz runter. Genau, also was auf jeden Fall auch im europäischen Vergleich so ist, dass die Zufriedenheit mit der Entwicklung der Demokratie in Österreich relativ hoch war, noch Ende der 90er Jahre. So, da waren noch 77% zufrieden mit der Entwicklung der Demokratie, so im Allgemeinen. Das war der höchste Wert in Europa, wenn man die EU-15, die ehemaligen EU-15-Länder anschaut. 2008 war das nicht mehr so, da war die Zufriedenheit von 77% auf 53% runtergefallen und wir waren von den 15 Ländern nur mehr Platz 10. Also das ist ein Phänomen, das sozusagen in Österreich speziell ausgeprägt ist im Vergleich zu anderen Ländern. Auch wenn überall Rückgang existiert, ist der Rückgang in Österreich doch relativ stark. Und die Zufriedenheit sinkt relativ stark in Österreich. Das heißt, diese Repräsentationskrise ist in Österreich auch speziell stark ausgeprägt. Das ist, glaube ich, interessant. Ähnliches gilt für die Zufriedenheit mit der Arbeit der politischen Akteure, vor allem mit dem Nationalrat. Auch hier ist die Zufriedenheit rückläufig, stark rückläufig, im europäischen Vergleich nicht ganz so stark ausgeprägt, aber zumindest durchschnittlich. Und diese Zufriedenheit, diese sehr konkrete Zufriedenheit eben mit der Entwicklung der Demokratie und mit der Performance der politischen Akteure, die, wie man merkt, die wirkt sich auch zusehends auf die Zustimmung zur Demokratie als beste Regierungsform, also sehr abstraktes Maß sozusagen für die Zufriedenheit mit Demokratie aus. Es geht nicht darum, sozusagen, wie funktioniert die Demokratie jetzt im Speziellen, sondern ist die Demokratie generell eine gute Regierungsform oder nicht? Und auch da sieht man, wenn man sich die Umfragedaten anschaut, dass es zusehends mehr Leute empfinden, also nicht mehr als die beste Regierungsform empfinden und auch vielleicht ein Befund, den man schon mal gehört hat, es gibt immer mehr Leute, die sich vorstellen könnten, dass sowas wie ein starker Führer, so wird das in diesen Umfragen immer gefragt, möglicherweise besser sein könnte für die Entwicklung der österreichischen, für die Entwicklung in Österreich, beziehungsweise andere Variante, sowas wie eine Expertokratie, also eine Regierung, die aus Experten, Expertinnen und nicht aus gewählten Volksvertreterinnen besteht, dass die sozusagen besser wäre möglicherweise für Österreich. Also die Zufriedenheit mit Demokratie als beste Regierungsform oder die Vorstellung, dass Demokratie die beste Regierungsform wäre, auch das ist sozusagen, darauf wirkt sich schon aus. Die Prozentwerte sind relativ gering, sozusagen es waren Anfang Mitte der 90er waren es ungefähr 4%, die das gefunden haben, dass die Demokratie nicht die beste Regierungsform ist. Mittlerweile sind es knapp 10%, aber es sind doch relativ viele, wenn man sich das überlegt, dass jede zehnte Person, die hierinnen möglicherweise nicht, aber in der Bevölkerung die Demokratie nicht als beste Regierungsform ansieht. Gut, man hat es sozusagen gesehen, es gibt vielleicht so einige Zahlen und Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass sich die repräsentative Demokratie in einer Krise befindet. Die Frage, die ich jetzt sozusagen im Anschluss spannend finde, ist, ob diese Krise der repräsentativen Demokratie und des politischen Handelns im Kontext der repräsentativen Demokratie, ob die möglicherweise allgemein eine Krise des politischen Handels, des politischen Engagements ist, ob die sich auch auf andere Formen von politischer Beteiligung, aber auch andere Formen von politischen Einstellungen und politischen Wahrnehmungen auswirkt, oder ob das sozusagen sehr spezifisch ist für die repräsentative Demokratie, also fürs Wählen und alles, was mit dem Wählen zusammenhängt. Und da sieht man, das finde ich ganz interessant, dass das Interesse für Politik in Österreich im europäischen Vergleich relativ hoch ist und dass das Interesse für Politik in Österreich auch steigt, laut Umfragen steigt in den vergangenen Jahren. Ich beziehe mich wieder auf Umfragedaten der europäischen Wertestudie, wo ein Anstieg von ca. 54 auf ca. 61% der Personen, die sich sehr oder etwas für Politik interessieren, also geringer Anstieg, aber doch ein relativ hoher Prozentsatz von Personen, die sich etwas oder sehr für Politik interessieren, festzustellen ist. Und dieser Wert ist ungefähr 10 Prozentpunkte höher als im europäischen Durchschnitt. Also sozusagen das politische Interesse in Österreich ist nicht so gering im europäischen Vergleich und es steigt auch an. Es gibt auch in Österreich zusehends, also einen Anstieg der Anzahl an Gesprächen und Diskussionen über Politik. Und auch hier ist der Wert im europäischen Vergleich ungefähr 10 Prozentpunkte höher als im restlichen Westeuropa. Also so eine generelle Politikverdrossenheit, von der oft gesprochen und auch geschrieben wird, zeigt sich jetzt hier nicht unbedingt. Was sich auch zeigt, ist, dass es in den letzten, seit Beginn ihrer Einführung oder seit Beginn der Möglichkeit, dass es sowas wie Volksbegehren gibt, eine steigende Anzahl an Volksbegehren gegeben hat. Wenn man sich anschaut, die letzten 25 Jahre ungefähr, seit 1990 gab es 24 Volksbegehren, davon 13 in den Jahren 2000 bis 2013 und 10 in den Jahren, oder 11 in den Jahren 1990 bis 2000. In den 25 Jahren vor 1990, also 75 bis 1990, gab es insgesamt nur 11. Also es gibt schon eine Tendenz, dass es mehr Volksbegehren gibt. Und es gibt auch eine Tendenz, dass es mehr sogenannte parlamentarische Bürgerinitiativen gibt. Ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind. Parlamentarische Bürgerinitiativen ist eine Möglichkeit, dass 500 Personen ein Anliegen unterschreiben und unterstützen, das im Bereich der Gesetzgebung liegt oder in der Verwaltung auf Bundesebene. Dann kann man das sozusagen an das Parlament richten. Wenn das 500 Leute unterschrieben haben, dann muss sich das der Petitions- und Bürgerinitiativenausschuss muss sich mit dem auseinandersetzen und muss das behandeln. Ist im Prinzip, finde ich ganz interessant, ähnlich wie ein Volksbegehren, von dem was es einen Effekt hat, aber wesentlich leichter umzusetzen. Und insofern möglicherweise auch, weil ich gesagt habe, es gibt keine politischen Handlungsanweisungen, möglicherweise ist es auch eine Möglichkeit, auch einmal ein Anliegen, ein politisches Anliegen ins Parlament einzubringen. Und auch die Anzahl dieser Initiativen steigt in den letzten Jahren, in der letzten vollständigen Gesetzgebungsperiode, in der fünfjährigen, zwischen 2008 und 2013, sind 74 derartige Bürgerinitiativen eingebracht worden ins Parlament. Das ist bis dorthin, auch wenn es die längste Legislaturperiode war, bis in den letzten, in der letzten Zeit, ist das so einer der höchsten Werte. Also es gibt mehr Volksbegehren, mehr parlamentarische Bürgerinitiativen auf der einen Seite. Es gibt auch mehr unkonventionelle Beteiligung, mehr Beteiligung an Demonstrationen, mehr Beteiligung an Petitionen, unterschriebene Unterschriftenlisten, mehr Beteiligung an Boykotten. Auch das kann man aus Daten, Umfragedaten herauslesen. Und es gibt zunehmend, Verzeihung, die Möglichkeiten oder Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung. Öffentlichkeitsbeteiligung darunter fallen jetzt nicht Proteste und so weiter, sondern, Entschuldigung, also es ist nicht so klassisches zivilgesellschaftliches Engagement, sondern es ist sowas wie eine von oben initiierte Form der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in Entscheidungs- und Planungsprozesse. Da gibt es sozusagen die Möglichkeit, zum Beispiel im Umweltbereich, Umweltverträglichkeitsprüfungen, das sind sozusagen institutionalisierte Formen von Beteiligung, die aber nichts mit dem Wählen zu tun haben, sondern die in Beteiligungs- und Planungs-, in Entscheidungs- und Planungsprozesse einbezogen werden. Auch in der Stadt- und Gemeindeplanung kennen Sie das vielleicht. Es gibt sozusagen diese Agenda-Prozesse, eher informelle Formen der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in eben Planungs- und Entscheidungsprozesse. Und das ist das, was ich sozusagen weit unter dem Begriff der Öffentlichkeitsbeteiligung fassen möchte. Und auch hier gibt es einen Trend, dass es mehr, in diesem Bereich mehr Beteiligung gibt. Jetzt möchte ich sozusagen die Frage stellen, vor dem Hintergrund dieses Abers sozusagen, dieses wachsenden politischen Interesses, des hohen politischen Interesses, viel Gespräch, viel Diskussion, viel Volksbegehren, viel Öffentlichkeitsbeteiligung, ist vielleicht, so ein bisschen frei nach Mark Twain formuliert, das Gerede über den Tod der repräsentativen Demokratie übertrieben oder ist es sozusagen möglicherweise doch gerechtfertigt? Und ich glaube, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir auch auf diese alternativen Formen von Demokratie nochmal draufschauen, nochmal schauen, inwiefern diese alternativen Formen von oben und Alternativen von oben, wie sich die im Konkreten gestalten. Und da möchte ich anfangen eben mit der direkten Demokratie und gehe dann auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und schaue dann und auf die unkonventionelle Beteiligung noch ein bisschen ein. Bei der direkten Demokratie gibt es in Österreich auf der nationalen Ebene wesentlichen drei Möglichkeiten. Es gibt Volksbefragungen und Volksabstimmungen auf der einen Seite und es gibt Volksbegehren auf der anderen Seite. Bei Volksbefragungen und Volksabstimmungen sehen wir, dass diese nur von oben sozusagen durch Parlamentsbeschluss angeordnet werden können. Das heißt, dass sie in dem Sinn eher einen legitimatorischen Charakter haben, als dass sie wirklich eine Entscheidungswirkung hätten. Das trifft meines Erachtens besonders für Volksbefragungen zu, die eigentlich nur von Seiten der Politik, auch auf Länderebene gibt es natürlich die Möglichkeit, Volksbefragungen abzuhalten, verwendet werden, um sozusagen ihre bereits getroffenen Entscheidungen oder eigentlich bereits getroffenen Entscheidungen zu legitimieren. Volksabstimmungen haben einen anderen Aspekt, die sind natürlich verbindlich in ihren Ergebnissen, während Volksbefragungen das nicht sind. Trotzdem ist es so, dass beide Instrumente erstens einmal nur von oben angeordnet werden können. Zweitens sind es sogenannte majoritäre Instrumente. Das finde ich auch ganz relevant, wenn man davon ausgeht, dass es bei Volksbefragungen, Volksabstimmungen sowas wie Mehrheiten geht, dass sozusagen eine Mehrheit von 50 plus 1 eine Entscheidung trifft. Bei Volksabstimmungen ist das ganz vehement so, bei Volksbefragungen wegen des nicht verbindlichen Charakters ein bisschen weniger. Aber die Frage, die sich bei mir zumindest immer sofort, vielleicht bin ich da übersensibilisiert einstellt, wenn ich über Mehrheitsentscheidungen nachdenke, ist die Frage, was heißt das für die Minderheit? Minderheiten, konkretes Beispiel, religiöse Minderheiten, Sie kennen vielleicht das Beispiel des Minarettbauverbots aus der Schweiz, wo im Jahr 2009 mittels einer Volksabstimmung beschlossen worden ist, dass in die Verfassung geschrieben werden muss, dass der Bau von Minaretten in der Schweiz verboten ist. Das ist für mich ein klassischer Bereich, wo es um Minderheitenschutz geht, um religiösen Minderheitenschutz. Und dann frage ich mich, ob das so ein Gegenstand einer majoritären, also einer Mehrheitsentscheidung sein soll oder ob es da vielleicht bessere Möglichkeiten gibt, über diese Materien zu entscheiden. Der dritte Punkt, gerade bei Volksabstimmungen, glaube ich, ist das naheliegend, die kommen sehr selten zur Anwendung. Es gab eine verpflichtende Volksabstimmung in Österreich über den EU-Beitritt und es gab eine nicht verpflichtende Volksabstimmung über Zwentendorf, die natürlich eine starke politische Wirkung hatte, aber die jetzt nicht unbedingt sehr ausschlaggebend in ihren Ergebnissen war. Also ist es fraglich, inwiefern wir sozusagen die Krise der repräsentativen Demokratie relativieren können vor dem Hintergrund so schwacher Instrumente wie Volksbefragungen und Volksabstimmungen, ob das sozusagen auf der direktdemokratischen Ebene wirklich Alternativen bestehen zum Wählen. Und um die Alternativen, die andere Form von Demokratie, um die soll es ja auch hier gehen. Auf der anderen Seite gibt es die Volksbegehren. Volksbegehren sind natürlich ein ganz anderes Instrument, können auch von unten initiiert werden. Und ich habe gesagt, es gibt eine wachsende Anzahl von Volksbegehren über die letzten Jahre. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viele Leute sich an den Volksbegehren beteiligen, dann merkt man sofort, dass die Beteiligung an Volksbegehren sehr stark zurückgeht über die Jahre, seit 1964, seit dem ersten Volksbegehren. Die stimmenstärksten oder die Volksbegehren mit der stärksten Unterstützung haben stattgefunden zwischen 64 und 82. Da waren die mit 5 oder 6 stärksten Volksbegehren waren in dieser Zeit. Ausnahme sozusagen das Gentechnik-Volksbegehren in den späten 90er Jahren. Das war auch noch eins, wo viele Leute unterschrieben haben. Und dann Anfang der 2000er war noch so mal kurz eine Hochphase, wo dann auch sozusagen das Sozialstaatsvolksbegehren und so weiter dabei waren, Frauenvolksbegehren, die gut unterstützt worden sind. Aber zum Beispiel, wenn man sich die zwei Volksbegehren von heuer anschaut, eins davon bezeichneterweise über Demokratiereform, das andere über Abschaffung von Kirchenprivilegien, das waren überhaupt die zwei am schlechtesten so unterstützten Volksbegehren der ganzen österreichischen Geschichte, mit nicht einmal 1% Unterstützung, also ziemlich schwach unterstützt. Und dann ist die Frage natürlich, was für ein starkes Instrument ist ein Volksbegehren, wenn die Leute sich nicht daran beteiligen. Meiner Meinung nach begründet nicht daran beteiligen, weil es so wenig Effekt hat für so viel Aufwand, dass es sich nicht lohnt, sich daran zu beteiligen. Zweiter Punkt, was Volksbegehren betrifft, wenn man sich anschaut, in den letzten Jahren ist es ein bisschen anders geworden, aber wenn man sich so den Gesamtzeitraum anschaut, werden Volksbegehren fast genauso oft von Parteien initiiert wie von Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, es ist fraglich, ob sozusagen eine Gesetzgebungsinitiative, die eigentlich als Volksgesetzgebungsinitiative unter Anführungszeichen geplant ist, ob das notwendig ist, dass auch Parteien das in Anspruch nehmen können. Und inwiefern das was heißt über die Möglichkeit, auch politisch wirklich aktiv mitzubestimmen, wenn das hauptsächlich von Parteien ausgeht. Und der dritte Punkt, das ist natürlich ganz wesentlich, habe ich auch schon angesprochen, Volksbegehren sind unverbindlich oder relativ unverbindlich im Ergebnis. Sie müssen im Parlament behandelt werden, wenn sie eine gewisse Anzahl an Unterschriften übersteigen. 100.000 Stimmen, wenn es mehr als 100.000 Stimmen sind, muss das im Parlament behandelt werden. Es war lange Zeit so, dass das dann auch nicht behandelt werden muss, wenn die Legislaturperiode ausläuft. Das heißt, manche Volksbegehren sind überhaupt nicht behandelt worden im Parlament, obwohl sie eine hohe Anzahl an Unterstützerinnen erhalten haben. Was dazu führt, dass der Ferdinand Karl Hofer, Politikwissenschaftler aus Innsbruck, Volksbegehren insgesamt eher als zahnloses Instrument bezeichnet, weil sie einfach wirklich wenig Bindekraft und wenig Wirkung haben. Also, wenn man sich überlegt, direkte Demokratie jetzt sozusagen als Lösung der Repräsentationskrise, taugen die, dann würde ich da ein bisschen mit Klaus Beuer gehen, auch Politikwissenschaftler aus Graz, der die direkte Demokratie ganz allgemein als dekorativen Verfassungsschmuck bezeichnet. Also das ist sozusagen was wir uns leisten, damit es schön ausschaut in der Verfassung. Wir können sagen, wir haben partizipative Elemente drinnen, direkte demokratische Elemente drinnen, aber mehr ist es dann auch schon nicht. In der Praxis hat das relativ wenig Kraft. Zweiter Punkt, aktuelle Reformvorschläge zur Demokratiereform, zu der Reform der direkten Demokratie sind, wenn man sich das Demokratiepaket anschaut zum Beispiel, die aktuelle Version des Demokratiepakets, das auch noch nicht beschlossen ist, sind die ebenso zahnlos und wenig innovativ wie das, was wir eh schon haben. Dieser Automatismus, automatisch Volksbegehren ab einer gewissen Unterschriftenunterstützungszahl in Volksbefragungen übergehen zu lassen, hat mit direkter Volksgesetzgebung überhaupt nichts zu tun, sondern es ist natürlich wirklich wieder nur sozusagen Volksbegehren führen dann zu Volksbefragungen, die sind wieder nicht rechtlich verbindlich. Frage ich mich, was der Aufwand, ob sich der Aufwand lohnt. Das, was ich aus einer Volksbefragung rauskriegen kann, kann ich mit viel weniger finanziellem Aufwand auch aus einer repräsentativen Umfrage rauskriegen, ob sich jetzt die Mehrheit der Österreicher für oder gegen was entscheiden würde. Noch dazu, wenn es eh nicht rechtlich bindend ist. Also da denke ich mir, da muss es mehr geben, als wirklich nur dieser Automatismus, bloß begehren in Volksbefragungen, wie er momentan dasteht. Außerdem gibt es in der direktdemokratischen Bereich eine Fortschreibung der Exklusionstendenzen, die ich auch schon für Wahlen beschrieben habe. Vor allem also über die sozialen Exklusionstendenzen, da wissen wir relativ wenig, über wer sich eigentlich an Volksbegehren beteiligt und wer nicht. Zum Beispiel, da wissen wir relativ wenig, gibt es wenig wissenschaftliche Forschung dazu. Aber was den rechtlichen Ausschluss betrifft, sind an Volksabstimmungen, Volksbefragungen, Volksbegehren auch nur für solche Staatsbürger beteiligungsberechtigt. Das heißt, wir haben hier genau dieselbe Problematik, wie ich es versucht habe, schon für die Wahlen zu beschreiben. Und was ich auch noch anführen würde, ist eben, es gibt beschränkte Unterstützungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Bei Volksbegehren zum Beispiel finde ich ganz entscheidend, dass man zwar hingehen kann und sagen kann, das finde ich gut, das will ich unterstützen. Man kann aber nicht hingehen und sagen, das finde ich total blöd, das will ich überhaupt nicht unterstützen. Und das halte ich für ein Problem, weil man immer nur sagen kann, okay, das finden jetzt zwar, keine Ahnung, 150, 300, 700.000 Sichtleute wichtig, aber könnten auch dreimal so viel sein, die das total bescheuert finden. Und das weiß ich aber nicht. Gerade wenn es sozusagen um eine konfliktbehaftete Materie geht, wäre es wichtig, glaube ich, auch seine Ablehnung gegenüber dem Volksbegehrenstext zum Ausdruck bringen zu können. Das ist nicht der Fall, könnte man aber relativ leicht einführen. Zweiter Punkt ist hängt ein bisschen mit dem zusammen. Es gibt keine Möglichkeit, die Wichtigkeit der Anliegen zu bewerten und sagen, okay, das ist ein Anliegen, das unterstütze ich zwar, aber das finde ich jetzt nicht so zentral im Vergleich zu einem anderen Anliegen, das ich vielleicht für wesentlich zentraler halte. Und ich kann auch den Grad meiner Unterstützung zum Beispiel nicht gewichten. Ich kann sagen, okay, ich unterstütze das auf einer Skala von 1 bis 5 mit 2. Also ich halte das für eher wichtig oder für mittelwichtig, aber nicht für sehr wichtig oder sehr unterstützenswert. Wären alles Dinge, die man zumindest einmal überlegen könnte, die ich aber in der aktuellen Demokratiereform-Diskussion überhaupt nicht wiederfinde. Also ein bisschen Kreativität sozusagen in der Anwendung von direktdemokratischen Instrumenten könnte ich mir vorstellen, würde nicht schaden, um auch diese Alternativen von oben, sogenannten Alternativen von oben, auch ein bisschen wirklich als Alternativen dastehen zu lassen. Genau, soweit zu der Frage der direkten Demokratie. Jetzt komme ich noch kurz auf die Frage der Öffentlichkeitsbeteiligung zu sprechen. Öffentlichkeitsbeteiligung ist irgendwie so ein großes Ding jetzt gewesen, auch in den letzten 10 Jahren, glaube ich. Ui, ja, muss ich ein bisschen zurückhalten. Ich versuche, schneller zu sein. Was wir als Öffentlichkeitsbeteiligung eben bezeichnen, das wurzelt in den aufkommenden Bürgerinnenprotesten der 1970er Jahre, wo die Politik erkannt hat, okay, darauf muss man eingehen, da muss man jetzt irgendwie Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, abseits von Wahlen, die genau in diesen Bereichen, wo diese Protestbewegungen aufgekommen sind, ansetzen. zum Beispiel eben im Bereich von Umwelt und von Infrastrukturprojekten, Großprojekten, Flugzeugbau und so weiter, wo man sagt, okay, da müssen wir einschreiten und müssen sowas machen, wie zum Beispiel Umweltverträglichkeitsprüfungen, wo man sich beteiligen kann, Mediationsverfahren, wenn es um Großprojekte geht, Infrastrukturprojekte geht und so weiter. Und die wurden und werden sozusagen sukzessive eingeführt. Die rechtliche Basis gibt es im Prinzip so seit dem EU-Beitritt, ein bisschen später gibt es die und seitdem wird da in Österreich auch viel gemacht. Der Schwerpunkt liegt sehr stark auf kommunaler, teilweise auch auf regionaler Ebene. Also auf Bundesebene gibt es so Öffentlichkeitsbeteiligungsformen eigentlich kaum oder gar nicht. Aber auf der lokalen Ebene, wie die lokale Agenda oder eben diese Mediationsverfahren, Bürgerinnenplattformen, Entschuldigung, Bürgerhaushalte gab es jetzt irgendwo in Oberösterreich vor kurzem, leider vergessen wo, und so weiter. In die Skarsten, glaube ich, kennen. Da existieren bestimmte Dinge. Aber auch gegenüber diesen Öffentlichkeitsbeteiligungsformen kann man und soll man, und da orientiere ich mich ein bisschen am Buch von Thomas Wagner, die Mitmachfalle, wo es darum geht, also der Bürgerbeteiligung und diese Öffentlichkeitsbeteiligungsformen eigentlich als Herrschaftsinstrument sieht, weil er sagt, okay, diese Bürgerbeteiligungsinstrumente beschränken sich oft auf Informationen, da gibt es keine Möglichkeit des Mitredens, Mitsprechens, auch keine Möglichkeit des Mitentscheidens oder so, möglicherweise sogar der Selbstbestimmung, sondern es gibt eigentlich das hauptsächlich informativen, teilweise leicht konsultatorischen Charakter, aber es ist immer auch nur für kurze Zeit oder für einmalige Gelegenheiten angesiedelt, es gibt keine Langfristigkeit in diesen Beteiligungsformen und es betrifft meistens Planungen, die nur geringe Reichweite hat, da geht es um die Gestaltung des Stadtplatzes oder eine Errichtung eines Jugendspielplatzes oder so weiter, aber es gibt nichts Größeres, was dahinter steht. Er sagt auch, es dient eigentlich eher Parteien als Mittel zur Steigerung von Effizienz und Legitimität. Das heißt, es ist eigentlich was Parteien, und das sind interessanterweise auch Bürgermeister und Amtsleiter genauso. Da gab es eine Umfrage, die das sogar bestätigen, dass sie das sagen, sie verwenden das eigentlich hauptsächlich zur Legitimitätsbeschaffung und zur Effizienzsteigerung der Umsetzung ihrer Planungsprozesse, die schon beschlossen sind und die auch sozusagen, wo es wirklich nur mehr um die Umsetzung geht, aber nicht mehr um die Frage, wird das überhaupt gemacht, also um die Form der Umsetzung, aber nicht mehr um die Frage, wird das überhaupt gemacht oder nicht. Auch hier schreiben sich die genannten Exklusionstendenzen fort. Es gibt ein Buch von Franz Walter, Die Macht der Bürger, glaube ich, das Buch, wo es darum geht, inwiefern so Öffentlichkeitsbeteiligungs- und auch sozusagen Protestbewegungen, von wem die getragen werden. Und er schreibt halt auch hier, gibt es sehr starke Unterschiede, soziale Unterschiede zwischen den Leuten, die sich da beteiligen. Das ist einfach eine Bildungsschicht, die sich da beteiligt an diesen Formen von Beteiligung, von Partizipation. Und das, genau, das ist eigentlich nichts, was man sich wünscht in dieser Form, weil das wieder Exklusionstendenzen, soziale Ungleichheiten eingeschrieben sind. Demokratisiert wird in diesem Zusammenhang eben nur die Verantwortung, also es wird sozusagen die Verantwortung auf eine breitere Basis gelegt, auf die Basis, die Schultern der Bürgerinnen und Bürger, aber es wird nicht sozusagen die Mitentscheidungskompetenz wird nicht demokratisiert. Also wer entscheidet, was besteht, die Machtverhältnisse sozusagen, wer entscheidet, was passiert, und auch nicht die Eigentumsverhältnisse, also die Frage, wer hat überhaupt die Ressourcen, sich da zu beteiligen und wie sind die Ressourcen überhaupt verteilt, diese Frage stellt sich in diesem Kontext nicht. Was jetzt in Ingolfur Blüdorn Politikwissenschaftler dazu bewogen hat, in diesem Fall eben von einer simulativen Demokratie zu sprechen. Es gibt auch den Begriff der Postdemokratie, Colin Crouch ist vielleicht bekannt. Blüdorn schreibt von einer simulativen Demokratie, ist in dem Fall vielleicht fast besser. Und er schreibt dann auch, postdemokratische Partizipation bedeutet wesentlich Inklusion in die Exklusionspolitik, bedeutet kooptierte Teilhabe an der Marginalisierungspolitik und bedeutet sozusagen Demokratisierung, auch hier nur kursiv geschrieben oder unter Anführungszeichen, der Politik der zunehmenden Ungleichheit. Also auch hier, er hat eine sehr kritische Perspektive auf die Frage, inwiefern bilden uns die Alternativen, die bestehen, eigentlich wirkliche Alternativen, andere Formen Demokratie zu leben und politisch zu handeln. Gut, jetzt hätte ich die Frage nach, was können wir tun?
Was können wir tun? Haben Sie noch Antworten?
Ich habe noch ein paar Vorschläge sozusagen. Ich kann noch einen Vorschlag bringen, wenn es erwünscht ist. Ich bringe einen Vorschlag, der sich sozusagen auf die Frage, was gibt es wirklich für Handlungsoptionen, bezieht. Und da geht es in erster Linie um die Frage der Demokratisierung von unten. Also ich habe gesagt, diese ganzen Alternativen, die ich beschrieben habe, direkt demokratische Instrumente, aber auch die Öffentlichkeitsbeteiligung ist eher was sozusagen von etablierten Akteuren wieder erst festgelegt wird und dann sozusagen angewandt wird im Falle des Falles, aber wo es auch wenig Möglichkeit gibt, wirklich aus der Basis oder sozusagen aus der Graswurzel Bewegung heraus jetzt eine Demokratisierung voranzutreiben. Und die großen Pioniere der Demokratisierung, oder zwei der großen Pioniere, wenn es darum geht, über Demokratisierung von unten zu sprechen, sind Michael Hart und Antonio Negri, die mit ihren Multitude und Empire Büchern, die vielleicht bekannt sind, schon viel über die Frage geschrieben haben, wie kann sozusagen Demokratie reformiert und grundlegend verändert werden. Sozusagen eine Perspektive, die ich hier vorstellen möchte, ist, glaube ich, nicht die letzte und sozusagen die Diskussionsgrundlage. Sie sprechen vier Punkte, vier Ansprüche an, die eine Demokratisierungsbewegung erfüllen muss. Erstens eben geht es um die Überwindung des Zustandes von Ungleichheit. Ich habe gesagt, Ungleichheit und Exklusionstendenzen sind ein ganz wesentlicher Aspekt von bestehenden Formen und ein ganz wesentliches Problem von bestehenden Formen von Beteiligung, von Handlungsmöglichkeiten, von Partizipation. Und Sie sagen, es muss quasi dieser Zustand von Ungleichheit und Verschuldung muss überwunden werden. Sie sprechen von den Verschuldeten deswegen, weil Ungleichheit und Leute, die sozusagen in Armut und sozialer Ausgrenzung leben, ganz oft das Problem haben natürlich, dass sie deswegen dort gelandet sind, weil sie ihre Kredite nicht zurückzahlen sind, weil sie Kredite, die Verzinsung der Kredite sozusagen angestiegen ist, das Problem der Immobilienblasen in verschiedensten europäischen Ländern, aber auch in den USA. Also Überwindung des Zustandes von Ungleichheit hat immer auch mit der Überwindung von Verschuldung zu tun. Sie sagen, es braucht sozusagen, oder der Anspruch einer Demokratisierungsbewegung muss sein, dass man sich vom Mythos der Repräsentation loslässt. Also sie sind sehr stark gegen die Frage von, gegen Repräsentation an sich, gegen repräsentative Demokratie an sich und sprechen sich sehr stark dafür aus, dass es diesen Zustand, dass dieser Zustand überwunden werden soll. Sie wollen das Netz aufbrechen, das charakterisiert ist durch einen Überfluss an Informationen und durch entgrenzte Kommunikation. Also dass es zu viel an Informationen gibt im Moment und vielleicht und gar nicht zu wenig. Und sie sprechen sich dafür aus, dass es eine Befreiung von der Angst sozusagen geben muss. Sie sprechen von den Verwahrten und von der Frage, dass sie sprechen die Frage der Sicherheit an und sagen, okay, ein Anspruch, wenn es um Demokratisierung gehen soll, dann muss man sich von der Angst befreien. Und zwei Minuten? Eine Minute?
Nein. Es gibt ein zu viel an Informationen.
Ja.
Und ich ich zitiere Sie, versuchen wir in die Diskussion zu kommen, da bringen wir sicher noch verschiedene Dinge unter, aber ich möchte ein bisschen aufbrechen, denn die One-Way-Kommunikation, schauen wir, dass wir ins Gespräch kommen. Wer mag denn beginnen? Wer hat denn eine Frage? Was brennt denn auf den unter den Fingernägeln? Bitte, Moment, das Mikrofon kommt, dann Sie, okay. Geben Sie mal ein Zeichen mit der Hand und legen wir los, bitte.
Ich bräuchte erstens ein bisschen Nachhilfe. Ich weiß nicht, was die letzte Volksabstimmung war. Also ich habe irgendwie Zwentendorf vor meiner Zeit, aber ich weiß nicht, was es sonst gab.
Nein, das war nur die.
Ja. Und ich wollte eine Volksbefragung ansprechen, die Wehrpflichtbefragung. Und ich glaube, demografisch war es so, dass im Wesentlichen die Jungen dagegen waren, die älteren Menschen dafür. Und ich möchte jetzt mal, Entschuldigung, sehr provokant sein. Es sind viele ältere Herrschaften da, ich schätze das sehr. Aber ich sage, die Pensionisten haben darüber entschieden, ob ihre Enkel zum Heer gehen sollen oder müssen. Und jetzt nochmal ganz provokativ, Entschuldigung, bei den Wahlen wird über wichtige Zukunftsfragen entschieden. Und das sind Fragen, die die Jungen betreffen, die sie umsetzen und leben müssen. Und das wird jetzt, sage ich mal, von den Pensionisten entschieden. Was können Sie mir sagen dazu?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die sich mehr oder weniger an die Betroffenen sozusagen richtet. Man spricht, also was Sie ansprechen, ist natürlich dieses Schlagwort der Gerontokratie auch ein bisschen. Also sozusagen, wenn die Bevölkerung immer mehr altert, dann entscheiden immer mehr die Älteren sozusagen über das, was mit der Gesellschaft passiert. Ich meine, da gibt es unterschiedliche Antworten darauf, denke ich. Es gibt die Antwort, ja, Sie haben recht, warum sollten eigentlich die Älteren darüber entscheiden, was die Jüngeren machen müssen. Es gibt aber auch die Antwort, dass man sagt, okay, Landesverteidigung ist ein Problem, das betrifft alle Menschen in Österreich, die Älteren genauso wie die Jüngeren, jetzt genauso wie in Zukunft. Und da sollten genauso die Älteren wie die Jüngeren darüber entscheiden, sozusagen, wie die Landesverteidigung im Land funktioniert. Das ist jetzt sozusagen eine diplomatische Antwort, die ich geben kann. Da muss, es gibt wahrscheinlich verschiedene Perspektiven.
Aber vielleicht ich als angehender Garant kann nur sagen. Ich war auch dagegen, aber als alter Zivildiener, aber das war wirklich eine der seltsamsten Abstimmungen. Auf der anderen Seite denke ich mir, weiß ich nicht, bis 30 zwei Stimmen und ab 40 nur noch eine, ab 50 eine halbe. One man, one vote heißt es, oder?
Gibt's, ja. Gibt's, das Modell gibt es nach wie vor.
Ja.
Aber das kann man auch zur Diskussion stellen, denke ich mal.
Auch das, ja.
In dem Fall.
Bitte.
Fragen? Ich wollte nur kurz was sagen, und zwar, was mir immer recht gefällt in dem Zusammenhang, ich finde, die Situation beschreibt sich, dass wir keine Politikverdrossenheit haben, sondern eine Politikerverdrossenheit. Das finde ich immer recht nett. Und eine Frage hätte ich noch gehabt, und zwar, Sie haben das immer sehr auf Österreich oder Europa erzählt von der Demokratie. Jetzt würde ich nur kurz fragen, wie das international ausschaut. Vielleicht in Demokratien, Südamerika oder Asien.
Also kann ich leider aus meiner eigenen Forschung und aus dem, was ich an Forschung kenne, sehr wenig dazu sagen. Ich glaube, ich würde ein bisschen vorsichtig sein, sozusagen Phänomene, sozusagen, wie sie in Europa oder in Nordamerika existieren, in gleicher Form, und da gibt es auch Studien dazu, die das machen, sozusagen zu überprüfen oder abzufragen, zu erforschen in anderen Gebieten, in anderen Gebieten der Welt, weil es, glaube ich, notwendig ist, in dem Zusammenhang auch ein bisschen Sensibilität für die jeweils spezifische lokale Kultur sozusagen sich zu erhalten, weil es sozusagen diese Fragestellungen sind immer, sind Sie zufrieden mit der Demokratie? Das ist in Europa oder innerhalb Europas schon eine Frage, die sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Da gibt es Studien oder Forschungen über Intercultural Survey Response, irgendwas. Und das ist natürlich dann in Südostasien oder so vielleicht nochmal ganz anders, oder in Afrika oder in Südamerika, als es in Europa verstanden wird. Und diese international vergleichenden Studien, die genau diese Dinge erforschen, das ist schwierig. Und diese regionalspezifischen Studien, die auch diese Sachen berücksichtigen, die kenne ich leider persönlich zu wenig, dass ich das beantworten könnte.
Danke, bitte.
Klaus Puttinger hat uns ja mit den Antworten auf die Diskussion verwiesen. Darum hätte ich jetzt gerne bei den Antworten nur ein bisschen genauer. Das, was Sie da aufgeschrieben haben, das haben wir jetzt ja nur schriftlich da. Mich würde interessieren, wenn Sie sagen, dass sozusagen die Zukunft ist in Richtung Abschaffung der Repräsentation, weil sich dieses Modell überholt hat. Was bedeutet das dann für die Größe politischer Entscheidungsstrukturen? Also wenn wir jetzt von Europa reden, ist das ja eine andere Entscheidungsstruktur, als wenn wir also von einem europäischen Gesetz, das für 27 Länder, jetzt 28 gilt, als wenn ich in einem kleinen Ort von 2000 Einwohnern entscheide, ob ein neuer Kindergarten gebaut wird oder nicht. Sagen wir mal ein einfaches Beispiel. Oder ob ich überhaupt nur einen Kindergarten möchte. Also was heißt das? Das würde mich wirklich interessieren, was Sie sich da genau vorstellen.
Ich sage mal, mich würde es auch interessieren, weil ich die Forschung, also die Forschung ist sozusagen die analytische Forschung, die versucht, bestehende Phänomene zu verstehen und auch zu interpretieren und auch Vergleichen zu interpretieren und zu erklären, warum es dazu kommt, dass Politikverdrossenheit oder Politikerverdrossenheit wachsende und so weiter. Die ist relativ ausführlich und die kann man auch gut nachvollziehen. Und dann geht es um die Frage, was kann man eigentlich tun, sozusagen diese Utopien entwickeln und diese nach vorn schauende Forschung. Und das ist natürlich weniger analytisch, sondern eher sozusagen ein bisschen normativ, also so die Frage, was soll sein, was können wir uns vorstellen, was wollen wir eigentlich. Und sie ist auch entsprechend vage. Genauso wie auch diese Ausführungen aus diesem wunderschönen Demokratiebuch von Hart und Negri, das es jetzt gibt. Das ist alles sehr schön zu lesen, finde ich, und auch sehr, sehr spannend und sehr anregend, aber es bleibt wenig konkret. Also genau, wenn es um die
schön
Frage
geht. Schön zu lesen mag es ja sein, aber schwer zu lesen ist es, ne?
Ja.
Relativ langweilig, schreibe ich zwar.
Genau, aber es ist genauso ein Punkt, was ich finde, dass sie sind sehr unkonkret in ihren Ausführungen. Sie schreiben dann von Dezentralisierung, von Föderalisierung von Strukturen, auch von sozusagen Demokratisierung der Ökonomie und Demokratisierung der Gesellschaft und nicht nur sozusagen des engeren Feldes der Politik und dass also sozusagen die Produktionsweise und also das Feld der Produktion demokratisiert gehört, also die wirtschaftliche Produktion und so weiter. Das finde ich alles recht schlüssig. Aber es ist halt sozusagen auch nicht mehr, als es ist. Sie sagen, dann schreiben dann über Arbeiterräte sozusagen, wie sie in sozialistischen Staaten existiert haben, schreiben dann aber unmittelbar nachher, natürlich wollen sie nicht die Renaissance der Arbeiterräte jetzt da jetzt irgendwie
vom Abschaffung des Eigentums schreiben sie aber sehr wohl. Ne? Das war der Knackpunkt, glaube ich, im letzten Band dieser Trilogie.
Abschaffung des Privateigentums, ja. Muss man einschränken. Genau, ja. Sie schreiben dann sozusagen von Gemeinbesitz und von Gemeineigentum, genauso wie es viele andere.
Bitte. Nur mit Mikro.
Nein, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Sie haben die ja ausgewählt, oder? Es gibt ja verschiedene Denker wahrscheinlich im Bereich, wie sich Demokratie und Politik weiterentwickelt. Und Sie haben jetzt die ausgewählt und das würde mich schon interessieren, warum Sie die ausgewählt haben, was Sie meinen, wie man mit diesem, auch wenn es noch vage ist, Instrumentarium wirklich umgehen kann.
Also ich habe es genau aus diesem Grund ausgewählt, weil es nur vage ist und weil ich gerne darüber reden wollte, weil ich wollte dieses Setting sozusagen auch für mich nutzen, in dem Sinn, und ich würde es sozusagen auch möglichst demokratisch sozusagen gestalten, und da hat man gedacht, das ist ein Gespräch, wo man gemeinsam mal darüber spricht, was könnte das jetzt heißen, kann man sozusagen aus dem was rauslesen, das ist sowieso totaler Topfen und man muss viel eher sozusagen auf die Renaissance von politischen Parteien zählen in der Rettung sozusagen der Demokratie und weniger auf diese sozialistischen, sage ich jetzt mal, Ideen von Hart und Negri, die sehr oder marxistisch sozusagen unterbutterten Ideen von Hartnäckig, die sind einfach so unkonkret, dass ich finde, das ist eine super Diskussionsgrundlage. Wenn es jetzt sehr ganz genaue Vorstellungen sind, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht nicht so spannend, aber Kalkül sozusagen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man aus denen nicht schlau wird.
Ne? Ja, hundertprozentig.
Also dreimal versucht, dreimal nicht gelungen. Bitte.
Sie haben das Stichwort Schweiz mit keinem einzigen Wort bisher erwähnt. Nun ist aber die Schweiz ein Land, das uns eigentlich schon seit langem zeigt, dass auch eine Demokratie, wo relativ viel Bürgerbeteiligung in Form von Volksabstimmungen möglich ist. Insbesondere würde mich interessieren, ob in der Schweiz eine ähnliche Politik Verdrossenheit oder eine Verdrossenheit mit den Politikern festzustellen ist und eine ähnliche Tendenz wie in den anderen europäischen Staaten.
Also ich habe über die Schweiz kurz gesprochen, wie ich darüber gesprochen habe, sozusagen inwiefern Volksabstimmungen sozusagen ein majoritäres Instrument sind, sozusagen Mehrheiten geschaffen werden und ob das nicht problematisch ist sozusagen für den Minderheitenschutz. Das Beispiel sozusagen das Minarettbauverbot, wo über Minderheitenanliegen sozusagen und religiöse Minderheitenanliegen entschieden worden ist, und ich denke mir, das ist, also ich bin kein großer Fan dieses direktdemokratischen, vor allem des auf Volksabstimmungen aufbauenden direktdemokratischen Systems, wie es in der Schweiz existiert. Es waren ja gerade gestern wieder, ich glaube gestern, ja, wieder mehrere Abstimmungen. Was ich total interessant finde, zum Beispiel eine Abstimmung wie die 1:12 oder 12:1 Abstimmung, die im Interesse von, also im finanziellen Interesse von wahrscheinlich 99% der Bevölkerung ist, wird von 60-65% der Bevölkerung abgelehnt. Ist für mich persönlich ein totales Fragezeichen. Also insofern weiß ich nicht, sozusagen, ob das Schweizer Modell wird sehr oft zitiert, sozusagen, weil die direkte Demokratie und das funktioniert so gut und sozusagen das passiert dort. Inwiefern es sich jetzt auswirkt auf die Frage der Politik oder Politikerverdrossenheit oder auf die Frage der Krise der repräsentativen Demokratie in der Schweiz, muss ich leider auch passen, weil ich Studien über die Frage, wie schaut es in der Schweiz aus, gegenüber anderen Ländern nicht so genau kenne. Die Schweiz ist, wie so oft bei der EU und auch bei der UNO der Fall ist, hält sie sich auch aus international vergleichenden Umfragen oft draußen und macht seine eigenen Umfragen oder ihre eigenen Umfragen. Das heißt, es ist schwierig, die Werte sozusagen für die Schweiz zu vergleichen mit den Werten für andere Länder. Also es hat also sozusagen methodische Gründe, warum es schwierig ist, Aussagen zu treffen. Aber es gäbe wahrscheinlich was, nur kenne ich leider Zahlen nicht.
Aber Entschuldigung, wenn ich dann noch fortsetze. Es wäre immerhin interessant festzustellen, ob die Schweizer mit ihrer Form der Demokratie glücklicher sind als wir Österreicher mit unserer Form der Parteiendemokratie. Mhm. Das wäre sozusagen noch eine Kontrollmöglichkeit, wo das Volk sozusagen seine Befindlichkeit über seine Form der Demokratie widerspiegeln kann.
Also eins darf ich aus meiner Erfahrung sagen, nachdem ich sehr viel in der Schweiz war, aus persönlichen Gründen, die Schweizer sind sehr glücklich mit dieser Form, sie würden sich keine andere einreden lassen. Das ist, glaube ich, eine altbekannte Binsenweisheit. Ne? Was bei den Schweizern tatsächlich passiert, ist sehr spannend, weil diese 1:12 Geschichte ja eigentlich als sehr verheißungsvoll geklungen hat und man anfänglich geglaubt hat, hier gibt es eine Mehrheit. Sobald das aber in den Umfragen schlüssig wurde, hat sich eine Gegenpropaganda niedergeschlagen, die war sagenhaft. Also alles, was Wirtschaftsleiter waren, haben also sind in die Zeitung gegangen, in die Öffentlichkeit. Das war großartig und somit ist es auch wieder vorbei gewesen. Positives Beispiel, die Abstimmung über die Schweizer Bundesbahn, etwas, wo wir uns also durchaus
durchaus an der Nase nehmen könnten, hat das Volk tatsächlich entschieden, hier auch Geld hineinzuschütten, um zu einem gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu kommen. Das versucht die Politik immer wieder zurückzunehmen. In Volksabstimmungen scheitert damit auch immer wieder, weil das die Schweizer wollen. Also einerseits interessant, wie sich die Schweizer an ihren eigenen Bedürfnissen orientieren in diesen Umfragen bzw. Abstimmungen und auf der anderen Seite auch interessant, wie leicht sie sich lenken lassen. Aber das haben wir auch schon heute gehört, also das sozusagen Lenken der Politik von Partizipation, oder?
Mir kommt vor, das ist ein klassisches Beispiel für diese Trolling-Crouch-sche Idee von der Postdemokratie, nämlich inwiefern sozusagen die Finanzkräftigen hier die Chance haben, sozusagen öffentliche Meinung zu lenken, auch wenn es sozusagen gegen die eigenen Interessen geht. Und faktisch ist es so, dass es gegen die eigenen Interessen geht. Dass es zwischen Parteien sozusagen Aushandlungsgegenstand ist, ist für mich völlig klar, dass sozusagen konservative Parteien, so wirtschaftsliberale Parteien natürlich nicht für das sind und dass sozusagen sozialdemokratische Parteien schon für das sind. Das ist neuliegend. Nur habe ich mir gedacht, wenn es an die Bevölkerung geht und man sieht, okay, das wäre im Interesse von einer großen Mehrheit der Bevölkerung, dann hätte es eine gute Chance, auch entsprechend entschieden zu werden. Offensichtlich ist es nicht der Fall. Offensichtlich ist die Propaganda unter Anführungszeichen, wirklich unter Anführungszeichen, der Wirtschaftsakteure so stark und wirkmächtig.
Mit der Standortkeule haben sie genau niedergeknüppelt, da die Diskussion. So, bitte Fragen. Wer war noch?
Danke. Ich meine, ich bin nicht ein wahnsinniger Kenner der Schweizer Verhältnisse. Aber ich bin ein Freund der Demokratie von unten und die Schweizer produzieren das richtig. Und ich würde auch selbst diese Entscheidung 1:12, ich glaube, die Schweizer denken da anders. Denen ist die Freiheit enorm wichtig. Die sind gegen alle Reglementierungen seit Gesslerhut. Und das ist eine Gesslerhut-Verordnung, haben die das gesehen. Oder sie haben sich einreden lassen, wie sie jetzt gesagt haben. Aber das können die nachvollziehen, wir offenbar nicht so gut.
Ja, ja. Bitte.
Ich hätte noch einen Nachtrag zu dieser Demokratiekrise. Ich glaube, was man auch bedenken sollte, ist, wir haben im Vergleich zu vor 50 Jahren, ist die politische Landschaft jetzt völlig geändert. Wir haben viel mehr Parteien, also nicht nur in Österreich, auch in Westeuropa. Wenn wir sagen, wir hätten nur zwei Parteien, und 90% Wahlbeteiligung und eine Partei hat 50%, dann haben wir immerhin schon fast 50% des Volkes wählt dann. Die Repräsentanz ist dann größer. Wenn wir jetzt 10 Parteien haben und eine Partei kriegt dann gerade einmal 25% und nur 50% wählen überhaupt, dann haben wir nur eine Repräsentanz von 12,5%. Solche Szenarien sind zum Beispiel in Westeuropa, in Belgien, gang und gäbe. Und die kriegen auch keine Regierung zusammen. Und dann, die probieren dann eben durch diese Abstimmungsmechanismen im Parlament, dass man dann Mehrheit oder qualifizierte Mehrheit braucht, dass man da 4, 5 Parteien für Abstimmungen machen, die kurzfristig Koalitionen, sonst geht das gar nicht mehr. Also da scheitert eigentlich schon einmal Demokratie, der Mechanismus irgendwie. Dann eine Frage noch zu Ihrem Wissensgebiet. Was ist das Gesellschaftstheorie von Bourdieu? Könnten Sie da was sagen?
Bourdieu in 3 Sätzen.
Bourdieu in 3 Sätzen ist aber wirklich schwer. Ist ein bisschen eine Leidenschaft, der einfach sinniert über. Nein, das kann ich wirklich nicht in kurzer Zeit erklären. Gern, ja. Was die Frage von Koalitionsbildung und so weiter betrifft und Frage von wie viele Parteien es gibt, ist eigentlich ein spannendes Thema, wenn man sagt, okay, mehr Parteien werden in der wissenschaftlichen Forschung eigentlich immer als sozusagen höherer Wettbewerb unter Parteien beschrieben und höherer Wettbewerb könnte auch sozusagen zu mehr Aktivierung und zu höheren Beteiligung führen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Mehr Parteien heißt immer weniger Wahlbeteiligung, immer weniger Leute, die sich da auch einbringen wollen, weil man offensichtlich das Gefühl hat, es geht sowieso nichts weiter, aber die Alternativen, die kommen, sind halt oft von sehr bescheidener Qualität, sage ich mal, und auch oft sehr kurzlebig, wird man wahrscheinlich in Österreich auch ähnlich sehen demnächst, oder hat man auch schon mal gesehen. Und das ist halt auch ein sehr spezielles Phänomen. Es gibt dann Reformoptionen, die sagen, okay, wir müssen das jetzt insofern reformieren, dass wir ein minderheitenfreundliches Mehrheitswahlrecht machen oder überhaupt ein Mehrheitswahlrecht machen, wo irgendwie, keine Ahnung, die stimmenstärkste Partei dann 50+1 Mandate oder 50-1 Mandate bekommt. Halt ich persönlich nicht sehr viel davon. Es ist sofern ich vorher beim Klaus Breuer war mit der Frage des dekorativen Verfassungsschmucks, bin ich in der Frage sehr wenig beim Klaus Breuer, weil er sagt, der sehr stark sich für das Mehrheitswahlrecht ausspricht, und das ist für mich jetzt sozusagen keine wirkliche Lösung des Problems, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen Symptombekämpfung.
Was mir ein bisschen abgeht in der ganzen Debatte der Beteiligung ist die neue Form der Kommunikation, sprich das Internet. Hier gibt es von den Kritikwissenschaftlern, auch von Hartnägel, den Vordenkern, überhaupt keine Zugänge, zu sagen, wie kann man denn schnell barrierefrei eigentlich zu Ergebnissen kommen an der Beteiligung. Ja? Warum traut man sich da nicht drüber?
Also zum Beispiel Hartnäckel, habe ich das Gefühl, die sind sogar sehr, sehr skeptisch, was diese Internetkommunikation betrifft. Die schreiben ja, oder auch zum Beispiel Schilde Löse oder so, den sie ja zitieren, der dann schreibt, okay, eigentlich ist das immer diese schnelle Kommunikation und der Informationsüberfluss, der hält uns eigentlich nur vom Denken. Ich meine, das kann ich zum gewissen Sinn auch wieder unterstützen, hält uns vom Denken ab. Und wir kommunizieren so viel, ohne noch vorher überhaupt darüber nachgedacht zu haben, worüber wir eigentlich sprechen wollen und was überhaupt wert ist, gesagt zu werden. Das ist vorher schon dreimal gesagt, bevor man einmal sich überlegt hat, was überhaupt wert ist, gesagt zu werden. Mit dem kann ich was anfangen, mit der Überlegung, aber sozusagen, es ist auch nur eine Kritik am Medium sozusagen, die sehr breit und sehr basal ist eigentlich und die wenig anbietet an, was mache ich jetzt damit sozusagen. Also das ist,
ja, man hat es ja probiert bei den Studentenwahlen, glaube ich, ne?
So mit E-Voting und solche
Dinge. Ja, genau.
Ja, E-Voting ist auch so ein großes Thema natürlich, mit dem es gibt Leute, die sich sehr stark damit beschäftigen, sehr stark mit den technischen Aspekten davon beschäftigen oder auch mit den demokratietheoretisch relevanten Aspekten davon beschäftigen und mit der Frage von, inwiefern steigert es möglicherweise die Beteiligung einerseits, inwiefern hat das aber andererseits Auswirkungen auf die Frage von geheimen und persönlichen Wahlen. Das ist also ein Grundprinzip des Wahlrechts, des österreichischen Wahlrechts und der Wahlrechte in allen Demokratien eigentlich sind. Wieder zu dem Punkt, wo ich sagen würde, ich halte sehr wenig davon, über technische Mittel zu versuchen, jetzt irgendwie eine gesellschaftliche Mobilisierung herbeizuführen. Das halte ich für, also ich glaube nicht, dass es eine technische Frage ist. Das ist möglicherweise gut, wenn es eine Reform gibt und eine Reformbestrebung gibt, inhaltlicher Natur, die sozusagen technisch zu unterstützen und zu unterwandern und sich die aktuellen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten zunutze zu machen. Aber so über die technische Erneuerung zu glauben, man kann jetzt so gesellschaftlich was verändern oder Demokratiebewusstsein schaffen, das halte ich für absurd.
Ganz okay. Reden wir vielleicht noch ein bisschen weiter über Demokratisierung von unten. Von oben wird es ja nicht kommen, seit der Rot-Schwarz an der Macht ist, hat man zuerst einmal gleich die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahren verlängert, nicht? Damit wir uns nicht so oft beteiligen müssen. Von unten, was heißt das? Der Mikrofon, bitte.
Das ist ein gutes Stichwort. Bürgerinnen, Konvente, wo in Regionen oder in Gemeinden genau diese Sachen diskutiert werden. Nicht, dass ich einmal in 5 Jahren darf heben oder Kreuzerl machen oder ich darf zur Bürgerbefragung Ja oder Nein sagen oder überhaupt nur Ja sagen, weil ein Nein hat es ja gar nicht gegeben bei der letzten, beim Bundesheer. Oder eine dritte Variante anbieten, das ist, glaube ich, schon Überforderung der Bevölkerung scheinbar. Oder Überforderung, wenn sie es machen, der Politiker, das dann auszuwerten. Bürgerinnenbudget oder Budgeting, Gender Budgeting, das heißt, dann habe ich eine Beteiligung auch bestimmter Gruppen oder Gruppierungen, wenn ich jetzt hergehe, nicht nur die Bürgerlichen von oben oder die Oberschicht, sondern auch die Mittel- und Unterschicht kann ich beteiligen, wenn es Themenrelevanz hat für die Personen oder für diesen Personenkreis. Da muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Aber es ist auch die Beteiligung oder die Befürwortung der Partei nicht da. Einerseits die Konservativen haben kein Interesse, aber auch die Sozialdemokraten haben nicht wirklich Interesse, weil einer das hohe Gut repräsentativ so wertvoll ist. Ich weiß nicht, was sie Angst davor haben. Die einzigen sind die FPÖ, die Populisten, die es aber auch wieder nur für sich verwenden. Das war mal eine interessante Sache aus der Sicht einer Expertin, Experten, ob da irgendwelche Untersuchungen gibt, wieso. Und das, die Regierung hat ja ein formal oder ein, ein Scheindemokratie-Paket geschnürt, was entweder nicht bekannt war in der Bevölkerung oder nicht bekannt werden sollte oder einfach verschleiert nur bekannt werden sollte, auf Druck von der rechten Partei, dass man als Regierung dann irgendwie dem, diesen Forderungen nachgibt, aber eigentlich nur Scheindemokratie bewirkt oder beinhaltet, Parteieninteresse, ich weiß nicht, welches Interesse die Parteien haben, das, was ich vorhin schon gesagt habe, und Partizipation, das heißt mit Bürgerinnen, Konventen, kann er partizipieren, sei es jetzt mit, direkt, mit spezifischen Themen, die zur Diskussion stelle, und dort kann er auch dann Forderungen aufstellen und nicht ihr immer sagen, was wollt ihr, liebes Volk? Dann wählt uns alle 5 Jahre. Vor der Wahl wird alles Mögliche versprochen, nachher wird sie nicht eingehalten.
Okay, okay, reden wir mal beim Bürgerkonvent.
Und
sonst okay, haben wir schon viele verschiedene.
Sache hätte ich noch, es gibt NGOs, die IG Demokratie, direkte Demokratie, mehr Demokratie. Wieso ist da nicht mehr Rückhalt oder Rückmeldung in der Bevölkerung? Sind es zu wenig bekannt oder funktioniert es nicht richtig?
Okay, gut, 2 Bereiche, Bürgerkonvente.
Ich meine, da waren ja sehr viele Aspekte drin in der Frage von den Bürger, von diesen Bürgerbeteiligungsformen, sozusagen, ob das jetzt, genau, ob das jetzt Bürgerhaushalte sind oder ob das jetzt Bürgerkonvente sind, und es kommt immer davon, was sozusagen das jeweilige Aufgabengebiet ist, oder sozusagen inwiefern sozusagen Parteien ein Interesse haben, möglicherweise diese Demokratiereform, direkt demokratischen Reformen zu blockieren, möglicherweise, oder nicht entsprechend anzubieten. Das sind viele verschiedene Themen, glaube ich. Ich würde mal anfangen vielleicht mit der Frage von dem Demokratiepaket. Das ist für mich ein ganz spezielles Thema, weil dann gibt es das Demokratiepaket und es sozusagen soll diesen Automatismus, den angesprochenen Automatismus geben. Da gibt es auch viele Initiativen, die es unterstützen. Mehr Demokratie zum Beispiel, die sehr stark für diese dreistufige Volksgesetzgebung sich stark machen und die sagen, okay, es soll auf Basis von Petitionen, dann Volksbegehren und im Endeffekt Volksabstimmungen geben. Das ist aber sozusagen, kommt der Verfassungsgerichtshof und sagt, nein, das ist nicht verfassungskonform, weil nämlich in der österreichischen Verfassung gibt es das repräsentativ-demokratische Prinzip. Das heißt nur, also die letzte Entscheidung über Gesetze darf nur von der, nämlich die positive Entscheidung darf nur von Parlamenten oder also entsprechenden Gesetzgeberschaften getroffen werden. Das heißt, es gibt keine positive Volksgesetzgebung, sondern nur sowas wie Vetoreferenten, also sowas, wie es in den Ländern gibt. Wenn ein Landtag ein Gesetz beschließt, gibt es die Möglichkeit, auch von unten dieses Gesetz zu verhindern, auf Basis von Initiative für Volksbegehren oder Volksabstimmungen auf Landes- oder Bundesländerebene. Auf der Bundesebene sozusagen, in Österreich gibt es das aber zum Beispiel schon wieder nimmer. Also es gibt weder die Möglichkeit, ein Gesetz aus dem Volk entstehen zu lassen, ums Parlament herum, noch es sozusagen, wenn es das Parlament es beschlossen hat, es zu verhindern. Außer man wird bei der nächsten Wahl genau die nicht das Gesetz beschlossen haben. Also da ist so viel, meines Erachtens, so viel Blockade oder so viel, wie sagt man das, so Trägheit in diesem System, dass ich persönlich eben sehr skeptisch bin, ob es diese Veränderung von oben sozusagen, also von aus dem System heraus, von den Parteien, wo viele sagen, es muss Parteien sind so wichtig und man muss die Parteien wieder stärken, ob da recht viel rauskommt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und dann ist die Frage sozusagen, was gibt es sonst? Dann gibt es diese Bürgerhaushalte und so weiter. Auch dem gegenüber kann man natürlich auch sehr skeptisch sein, weil da gibt es zwar die Möglichkeit, Leute einzubeziehen, sondern auch sozusagen diese soziale Ausgewogenheit versuchen, herzustellen, indem man sagt, okay, wir schauen, dass von allen, aus allen Schichten sozusagen Leute dazukommen, Bürgerhaushalte, also Participatory Budgeting, ganz populär geworden, Porto Alegre, Brasilien, da hat das, glaube ich, sehr gut funktioniert, aufgrund der sehr speziellen Konstellation, die dort existiert, ganz eine andere gesellschaftliche Voraussetzung natürlich als bei uns, dem kann man aber auch kritisch natürlich gegenüberstehen, wenn man sagt, okay, Bürgerhaushalte, da ist man wieder nur sozusagen, also der Thomas Wagner wird das zum Beispiel so sehen, der sagt, okay, da ist man einfach wieder nur innerhalb des Sachzwangs sozusagen der Sparpolitik, des Sparzwangs gefangen. Man kann quasi die knappen Ressourcen nur verteilen, aber man kann nie darüber entscheiden, ob sozusagen wie mit Ressourcen generell oder mit Eigentumsverhältnissen generell umgegangen wird. Das ist wieder die Kritik sozusagen, dass man nur innerhalb dessen, was dann als neoliberales System dargestellt wird, entscheiden kann. Also da kommt man natürlich auch nicht über das hinaus, aber zumindest hat man schon mal mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten innerhalb des Systems. Und dann gibt es halt dann auch welche, die sind sehr unzufrieden mit dem System oder mit der Beschränkung innerhalb des Systems und wollen nicht darüber hinaus. Und da sind wir bei der Demokratisierung von unten und der Frage, was kann man sozusagen, wie kann man mehr nur erreichen, wie kann man auch die Frage, und das ist für mich eine relevante Frage, man kann schon sozusagen auf Zufallsprinzip schauen, dass alle möglichen Leute in so Bürgeraushalten drinnen sitzen, dann weiß ich aber auch noch nicht, oder in so Bürgerkonventen drinnen sitzen, dass unterschiedliche Schichten auch vertreten sind, oder unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Zugang zu Machtpositionen. Die Frage ist aber, inwiefern können sie dann die da drinnen dann artikulieren zum Beispiel. Wir können das vielleicht ist es dann so, dass die Meinungen der sozial höhergestellten mehr zählen als diejenigen der sozial niedriggestellten. Habe ich wieder sozusagen eine Elitenherrschaft innerhalb dieser Gruppe. Und ist es nicht notwendig, um wirklich sowas wie Demokratie herzustellen, wirklich an den gesellschaftlichen Verhältnissen anzusetzen, wie es eben genau diese Personen sagen. Sie sagen, okay, da muss man wirklich an den gesellschaftlichen Verhältnissen ansetzen, Ungleichheit bekämpfen, bevor man überhaupt erst einmal sozusagen in die Demokratie reingeht, weil Demokratie und soziale Ungleichheit vertragt sie einfach nicht. Das funktioniert nicht.
Zuerst einmal die Revolution und dann die Arbeit
davon. Dann die Demokratie.
Haben wir auch schon mal gehabt, glaube ich, oder? Frau Heiden, bitte.
Ja, Sie wollten ja wissen, wie einem das gefällt. Also das, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, das halte ich für eine ziemlich gefährliche Utopie, wenn ich das ganz offen sagen darf. Mhm. Weil in allen Fällen, wo man das geschichtlich bisher probiert hat, hat irgendjemand die Gleichheit verordnet. Ich kenne keine Gesellschaft, die sich sozusagen die absolute Gleichheit selbst geschaffen hätte. Also zumindest hat es bisher noch nicht gegeben. Man kann das als Utopie vor sich hertragen, aber ich halte es für ziemlich schwierig. Für mich wäre eher ein pragmatischer Ansatz interessant. Ja. Ich finde die Repräsentation, so wie sie die Diskussion jetzt entwickelt, etwas zu Unrecht in der völligen Kritik, weil die Repräsentation bringt ja auch immer wieder Neues hervor. Also wenn man zum Beispiel die vergangenen Wahlen sich anschaut, dann gab es eine ganze Reihe neuer Parteien, die da angetreten sind und die mit diesem Mittel ja auch wieder in dieses Repräsentationssystem kommen und ja auch die Möglichkeit haben, wenn sie entsprechend stark werden, an dem System etwas zu verändern. Also ich finde diesen evolutionären Weg ehrlich gesagt wesentlich zielführender und ich finde es auch für zielführender zu fragen, wie kann man denn Elemente der Repräsentation kombinieren mit anderen Elementen. Da gibt es ja auch noch Fragen nach Subsidiarität, da gibt es, was die Grünen einmal probiert haben oder was in der Schweiz beim Bundespräsidenten noch immer der Fall ist, dass das einfach rotiert, dass manche Funktionen rotierend gestellt werden, dass manche also in Gemeinden, wir haben über das noch nicht geredet, so wie es in Vorarlberg zum Teil probiert wird, dass dann tatsächlich auch einzelne Bürger und Bürgerinnen nach einem Zufallsprinzip, wo dann die soziale Frage keine Rolle spielt, bei wichtigen Fragen zugezogen werden und mitreden und auch verbindlich mitreden. Also ich glaube, dass man das kombinieren muss und die Repräsentation, so wie die Menschen halt bisher gestrickt sind, eigentlich das erfolgreichste System bisher auch ist, wenn man die Repräsentation nicht nach dem Blutsprinzip macht, sondern nach dem Wahlprinzip. Und das langsam und kontinuierlich mit anderen Elementen zu kombinieren. Ich darf nur ganz kurz sagen, ich lebe in einer Gemeinde mit 5000 Einwohnern. Mir fällt halt immer wieder auf, dass genau das eben noch nicht stattfindet. Ich glaube, wenn man fragen würde, ob die Leute selbst bei allen Fragen mitreden wollen, würde die Mehrheit sagen, nein, egal welcher Bildungsstandard. Die würden sagen, das ist ja Repräsentation, so dazu bezahlen wir uns ja sozusagen das Personal. Aber was das Problem ist, dass dann nicht einmal bei relevanten Fragen wirklich versucht wird, mit anderen Mitteln die Bürger und Bürgerinnen mitreden zu lassen. Also bei uns gibt es zum Beispiel gerade den Konflikt, bei uns sind die Kindergärten alle bei der Pfarre bis jetzt und jetzt brauchen wir mehr, noch einen Kindergarten dazu und wir haben einen sozialistischen Bürgermeister, der seine Chance jetzt wittert und dann sagt, gut, dann machen wir jetzt einen konfessionsfreien Kindergarten. Was heißt, dass es einen Kinderfreunde-Kindergarten geben soll? So ungefähr die gleiche Geschichte.
Der ist sehr konfessionsfrei.
Natürlich. Ja, genau. Nur das Volk wird oder die Bürger und Bürgerinnen erfahren in beiden Versionen nur von den Repräsentanten, dass man von der Version des anderen nichts zu halten hat. Aber es wird nicht diskutiert. Es gibt keine Möglichkeit, da in einem Gemeindeverbund mitzureden und mitzuentscheiden. Und das fände ich interessant, Wie kann man das kombinieren? Also welche Instrumente gibt es, um die Repräsentation weiterzuentwickeln oder das Zusammenspiel?
Ist jetzt wahrscheinlich mehr ein Statement gewesen als jetzt unmittelbar. Nein, na voll gern, total super. Ich würde gern wissen, wie andere Leute über das denken, genau über diese Frage, weil ich natürlich auch eine Meinung habe dazu, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi meine unbedingt dort so im Vordergrund
ich
stellen
muss. Ich dazwischen eine, aber in Vorderstoder zum Beispiel, wo ein Bürgerbudget gemacht wird, schon seit einer Weile hat man zwar die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich halt Armut verwaltet in den budgetären Dingen, ja, aber tatsächlich hat sich dort eine breite Diskussion entwickelt innerhalb der Gemeinde. Nicht? Da gibt's bitte. Also vielleicht wird in unterschiedlichen Gemeinden unterschiedlich diskutiert. Ja.
Glauben Sie nicht, dass die Änderung des Wahlrechts in Österreich zur Belebung der Demokratie sehr beitragen will, zum Beispiel ein Mehrheitswahlrecht und gleichzeitige Stärkung der Opposition, sowas gibt es ja.
Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, am Wahlrecht in Österreich anzusetzen. Und ich glaube, es gibt bessere und schlechtere Vorschläge dazu. Und da gibt es, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ich oute mich jetzt einmal sozusagen insofern, dass ich sage, ich bin eh total auf Ihrer Seite. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es repräsentative Demokratie braucht. Absolut kompromisslos. Und ich finde, der Sinn sozusagen dieser Ansätze hat eher sozusagen, also ich sehe das eher so aus einem dialektischen Ding raus, also diskutiere ich ja meistens mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder auch mit der Martina Handler zum Beispiel, die aus diesem Öffentlichkeitsbeteiligungseck rauskommt, dass man versucht einfach immer die Benefits sozusagen oder den Nutzen, die positiven Aspekte dieser Öffentlichkeitsbeteiligungsformen also immer wieder zu hinterfragen und sie dadurch sozusagen auch aktuell zu halten und am Laufenden zu halten. Also meine Meinung wäre ja eh ganz genau die, auch dass er sagt, okay, repräsentative Demokratie und ein bisschen Ergänzung oder immer ständige Hinterfragung des Ganzen und Ergänzung durch Beteiligungsverfahren. Und sozusagen die Frage der Reform des Wahlrechts ist ein Thema, das man aufmachen kann. Da gibt es die Möglichkeit Mehrheitswahlrechts, das ist die eine Variante. Dem würde ich sozusagen, vielleicht bin ich so ausgerichtet, aber dem würde ich zum Beispiel die ganz gegenteilige Überlegung entgegenstellen, dass er sagt, Abschaffung der 4%-Hürde, also Verhältniswahlrecht, Abschaffung der 4%-Hürde, dann haben wir nur mehr Parteien. Und ich würde es gut finden. Aber andere Leute würden sagen, okay, es ist wichtig, wir sollten nur auf der Mehrheitswahlrecht einführen, dann haben wir nur mehr zwei Parteien am Schluss, die irgendwie die Möglichkeit haben, da reinzukommen, so wie es in England jetzt nicht mehr ganz der Fall ist, aber so ein langer Fall war, wie es in Amerika der Fall ist und so weiter, in Frankreich der Fall ist, mehr oder weniger. Ich glaube, über das muss man nachdenken. Meiner Meinung nach zum Beispiel ist der wesentlichere Aspekt in der Reform des Wahlrechts im Kontext des Wahlrechts ist die Frage der steigenden Anzahl an Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist für mich immer das große Thema. Und aus dem Eck komme ich natürlich auch ein bisschen forscherisch. Also es sind jetzt mittlerweile 10% ungefähr Nichtstaatsbürger, Nichtstaatsbürgerinnen in Österreich, nachdem die Einbürgerungsraten sinken und die Zuwanderungsraten aber konstant sind, weil Österreich immer restriktiver ist in der Einbürgerung, muss man sich überlegen, was macht man da. Entweder macht die Einbürgerung wieder weniger restriktiv oder man sagt,
Entschuldigung, aber gibt es da nicht eine ganz einfache Lösung zu sagen, je nach Wahlbeteiligung vergrößert oder verkleinert sich das Parlament?
Ja.
Von nur mehr 50 Leute hingängen, 50% hingängen, habe ich noch nicht die Haken abgeordnet.
Möglichkeit. Das wird ein großes Problem fürs Parlament sein, weil die, glaube ich, mit 133 schon ziemlich an den Ressourcen oder am Zenit ihrer Ressourcen dahin arbeiten.
Aber ich glaube, dann würde doch die politische Kaste Interesse daran haben, die Wahlbeteiligung zu
heben. Das stimmt.
Heben, oder?
Also das ist genau was ich zum Beispiel aus meiner Diplomarbeit noch kenne. Die politischen Parteien haben überhaupt kein, also das war ich relativ schockiert, wie ich das erfahren habe, haben überhaupt kein Interesse an einer bestimmten Wahlbeteiligung. Das ist eine völlig scheißegal. Ja? Das ist eine völlig egal, solange ihre Leute wählen gehen und sozusagen, solange sie die meisten Stimmen haben oder die möglichst viele Stimmen rauskriegen. Ob jetzt wirklich Leute sich beteiligen oder viele Leute sich beteiligen, das habe ich in direkten Gesprächen mit Parteienvertreterinnen und Vertretern, denen ist einem völlig egal. Also wenn da 30% oder 20% wählen gehen, ist dann aber solange sie 20% von der jeweiligen Partei sind. Das finde ich auch schockierend und das muss man in irgendeiner Form begegnen. Möglicherweise ist das eine Variante, ich bin mir nicht sicher, ob es.
Machen wir Volksbegehren, bitte.
Zum Beispiel.
das ist das Thema wieder ein bisschen verändert. Ich versuche jetzt den Haken zurückzuschlagen. Gibt es für zum Beispiel NGOs oder Bürgerinneninitiativen, ich bin selbst bei der IG Demokratie aktiv, die Möglichkeit, andere Abstimmungsverfahren irgendwie einzubringen, zum Beispiel systemisches Konsensieren, wo es darum geht, nicht eine Partei oder so zu wählen, sondern die Partei zu wählen, die das, wie soll man das sagen, das geringere Übel
oder so. Also das ist das mache ich seit die 18 bin.
Das macht wahrscheinlich nicht einfach. Aber das ist die Idee hinter dem systemischen Konsensieren, dass ich mir auf quasi einen gemeinsamen Nenner, den größtmöglichen gemeinsamen Nenner einigen kann. Gibt es die Möglichkeit, solche Abstimmungsverfahren irgendwie umzusetzen? Oder gibt es die Möglichkeit, das einzubringen von unten?
Generell ist das ja quasi wirklich, also die Wahl des geringsten Übels ist ja verbreitet, glaube ich, in der österreichischen Bevölkerung. Nur die Institutionalisierung der Wahl, also des geringsten Übels sozusagen, das ist das, was das systemische Konsensieren anstrebt. Und prinzipiell kann man natürlich alle diese Dinge institutionalisieren oder einführen als Grundprinzip, wenn sich sozusagen, und das ist das Non, also das Sine qua Non sozusagen, eine Partei dazu bemüßigt fühlt, das in irgendeiner Form auf ihre Agenda zu setzen und dann auch in den Nationalrat einzubringen und das im Nationalrat beschlossen wird. Weil nur so entstehen, wir haben vorher gesagt, es geht sozusagen, gibt keine Gesetzgebung ums Parlament herum, nur so können Gesetze entstehen und so kann sowas sozusagen verankert werden im Gesetz. Wie man das einbringen kann, ist auch wieder meine Meinung, es gibt sehr schwache Instrumente, das einzubringen. Man kann lobbyieren bei Parteien, man kann parlamentarische Bürgerinitiativen machen, man kann Volksbegehren machen und so weiter. Es ist die Frage, inwiefern haben die Parteien auch Interesse an sowas. Und das wahrscheinlich ist das Interesse der Parteien ist gering, weil es gibt einzelne Parteien, die sind da sehr offen, es gibt Parteien, denen ist das völlig egal. Die wollen so machen, wie sie es immer gemacht haben und am besten immer. Und
was bleibt uns wieder der Marsch durch die Instanzen? Nicht hier, Joschka Fischer. Bitte.
Darf ich nur ganz kurz ergänzen? Wovon ich schon sehr viel halten würde, ist sozusagen, wenn es auf der Ebene der Parteien sowas gibt wie Parteien neuen Typus, sozusagen, wenn man so möchte, diese wirklich ganz stark diese Dinge auch sozusagen auf die Fahnen schreibt. Also es waren die Grünen eine Zeit lang sozusagen eine Partei, die sie ganz stark bestimmte Dinge auf die Fahnen geschoben haben, das sehr stark nach vorn gebracht haben und da, glaube ich, relativ viel Impuls gegeben haben in die Richtung. Aber vielleicht ist es jetzt nicht mehr die Partei, die das über die das läuft, weil sie auch sehr stark etabliert haben. Es ist auch normal, glaube ich, in so einem Prozess, wenn sie eine Partei etabliert. Aber möglicherweise gibt es neue Parteien, die sozusagen sie genau über das definieren, dass sie sagen, okay, wir wollen Demokratiereform ist unser größtes Thema. Wir wollen sozusagen ein Partei neuen Typus sein und wir wollen unbedingt, dass sich da was ändert in der Form von Abstimmungen und so weiter.
Anmerkung einmal, repräsentative Demokratie oder Repräsentanz im Parlament würde heißen, die Querschnitt der Bevölkerung, was aber nicht der Fall ist. Also ist für mich keine repräsentative Demokratie mehr oder Regierungsform, weil Abstimmung im Parlament einerseits der Clubzwang das Problem ist, andererseits keine Repräsentanten dort sitzen, den Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Wie sollen die dann entsprechend Bevölkerungsinteresse oder Anliegen, Bedürfnisse abstimmen? Aber das ist jetzt einmal eine Anmerkung. Zu der Basis wäre interessant, einerseits die Europäische Bürgerinitiative, wieso ist denn bekannter, obwohl es in der EU möglich wäre, in Österreich ist aber überhaupt nicht bekannt, diese Form. Und wie hat es funktioniert in Island mit dem Verfassungskonvent? Also es gibt ja Beispiele von der Basis, nur muss es eben in einer Form, einer Demokratiereform einfach fordern. Da müssen sich NGOs zusammentun, weil die Regierung oder auch die Opposition wird es von sich aus nicht machen. Wenn es nicht einmal die Grünen machen, Stronach wahrscheinlich gar nicht. Und okay. Die Neos habe ich auch nicht recht viel gehört.
Ja, Haselsteiner kommt mir das davon.
Ne? Ja, richtig. Also die Anmerkung und die zwei Fragen waren interessant, weil das ist ein Beispiel von einer direkten Demokratie, wo es Konvente gegeben hat und die Regierung war dann entweder bemüßigt oder hat den Vorteil gesehen oder was war dort das Ausschlaggebende, dass die Bürgerinnen und Bürger positiv entschieden haben, wo in der Schweiz jetzt das 12:1 wieder negativ ausgegangen ist, aber da wissen wir mit entsprechender Werbung und Lobbyismus.
Ich glaube, der Punkt Island ist extrem spannend. Also das Verfassungskonvent in Island, sozusagen das partizipativ gestaltete Verfassungskonvent in Island, ist ein Riesending. Ich meine, was ein bisschen in die Richtung geht, kommt mir vor, ist diese Demokratiebüro-Überlegung von der IG Demokratie. So ein bisschen auch sozusagen partizipativ zu überlegen, sozusagen, wie man Demokratie neu gestalten kann. Das ist heute für eine total großartige Überlegung. Und glaube ich, muss man vorantreiben, wenn es dann konkret um die Ausgestaltung des Prozesses geht und so weiter. Ich kenne mich leider nicht ganz genau aus dem isländischen Feuer, aber ich glaube, dass das recht gut funktioniert hat, dass da recht gute Beteiligungsquoten sozusagen auch gefunden worden sind, auch repräsentativ sozusagen die Beteiligung stattgefunden hat und dass da recht super passiert ist. Würde ich ganz, ganz interessant finden, nur überhaupt glaube ich nicht, dass das in Österreich passieren wird. Der zweite Punkt war die Europäische Bürgerinitiative. Ist auch wieder sowas, wo ich sehr skeptisch bin, weil die Europäische Bürgerinitiative ist sozusagen von der Hürde, dass man überhaupt jetzt einmal was einbringen kann über die EBI, da braucht man aus 7 Ländern mindestens irgendwie so, aus 7 Ländern 7 Personen, die das einmal einleiten, dann braucht man aus mindestens ebenso viele Länder dann wieder Unterstützungserklärungen, damit das überhaupt einmal in die Kommission geht, die sich dann überlegt und nicht einmal gebunden ist dran, ob sie jetzt eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringt, die dann auch noch nicht einmal beschlossen ist oder nicht. Also das ist wirklich ein Instrument, steht meines Erachtens, wenn, dann nur extremen Eliten offen, weil die Vernetzung musst du mal haben, dass du in 7 Ländern jetzt Leute motivierst, überhaupt erst einmal sozusagen das in Gang zu bringen, geschweige denn, dass dann, wenn es in Gang ist, eigentlich völlig offen ist, was damit passiert. Es könnte sein, dass die Kommission sagt, super, oder es könnte sein, dass das einfach wurscht ist und die legen das irgendwo hin und es wird nie wieder auftauchen. Und das mit relativ viel Voraufwand, die Europäische Bürgerinitiative in der Form. Ich meine, gute Überlegung auf europäischer Ebene sozusagen sowas zu versuchen, aber in der Form, da heute ist auch mit Michel Greven und so weiter, die sich darüber Gedanken machen, der leider mittlerweile verstorben ist, da hat, glaube ich, keine großen, selbst Europa, so positive Europäerinnen und Europäer in der Forschung, so wie die Beate Kohler-Koch oder so, sind da ganz skeptisch gegenüber dem Ding, obwohl es ganz glühende Europäerinnen sind.
Also, Darf ich noch eine Frage anschließen? Wir sind ja kurz vor Ende. Wenn noch wer eine Frage hat, dann bitte nur ein Zeichen da, bitte haben wir noch. Aber mich zwischendurch wissen, wir unterhalten uns da über komplizierte Dinge und ich nehme an, dass 95% der Pflichtschulabgänger uns nicht folgen könnten. Was wir da sagen, Stichwort politische Bildung in der Pflichtschule.
Ihr Meinung? Eine Frage an mich. Also es gibt meines Wissens gerade in Form einer parlamentarischen Bürgerinitiative und auch sozusagen darüber hinaus die Bestrebung, politische Bildung in Schulen ab der, dass ich nichts Falsches sage, 7. Schulstufe, also 3. Hauptschule bzw. Ja, Gymnasium, ja, zu verankern. Ich persönlich habe die Bürgerinitiative unterstützt, okay, und ich halte das für total unterstützenswert, auch früh und auch bereits im Pflichtschulalter politische Bildung voranzutreiben, und zwar in einer sehr, wenn es darum geht, dann auch noch um die Frage wie, in einer möglichst offenen Form natürlich.
Also nicht, nicht um im Religionsunterricht
anschließend. Ja, und dann jetzt im Sinne von Institutionenkunde, das so ganz fad sozusagen im Geografieunterricht, sondern vielleicht so ein bisschen als eigenes Fach und in einer gewissen Breite einfach. Nämlich okay, über die Politik zu hingehen und nicht über die Institutionen.
Bitte.
Also ich möchte zwei Fragen. Steiermark, da alle schreien nach der Verwaltungsreform und entsetzlich unser kleiner Mann und die Verwaltung ausbeutend, objektiv, subjektiv. Dann haben wir diese zwei Märtyrer, möchte ich sie nennen, in der Steiermark, die in einer beispiellosen Zusammenarbeit die Verwaltungsreform machen. Die werden gesteinigt, die sind meiner Meinung nach politisch tot. Und wir haben die FPÖ als Wahlsieger dafür. Und das bin ich ein bisschen verzweifelt damit. Wie soll das in Österreich je möglich sein, irgendwie diese ausufernden Schulden in den Griff zu kriegen? Das ist doch die sinnvollste Art und Weise, eine Verwaltungsreform. Und ich bin nahe am Auswandern, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich
ja, sagen Sie mir dann, wohin? Das war zweite Frage, da, ganz ja, kurz bitte.
Ja, was ist ja schon okay? Also, ein Vorwurf vielleicht an Sie, ich finde, die politische Wissenschaft müsste aufschreien wegen der politischen Bildung. Also, ich möchte es nur kurz sagen, ich bin 74er Baujahr, ich habe angeblich, man sagt, in einer Eliteschule, wenn die glauben, eine Eliteschule, ohne mir eine Gewaltenteilung beizubringen, ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich einen Kaufvertrag eingehe, wenn ich eine Wurstsemmel kaufe, ein Bilder, ich habe Ovi zitieren können, aber das war's schon. ich glaube, da müsste doch Ihre Kaste aufschreien.
Okay. Zwei Fragen. Verwaltungsreform, die Quadratur des Kreises, oder?
Ja, bei der Verwaltungsreform ist es, da wird es offensichtlich, wenn man in Österreich irgendwas ändern will, dann hat man ein Problem und dann ist man es nicht mehr lang. Also ist wirklich nicht zum Einsehen, wenn man sozusagen versucht etwas zu machen und dann steigen drei auf die Barrikaden und dann ist man es gewesen, in Wahrheit. Das spricht Bände über das, wie in Österreich die Reformen funktionieren. Und die Frage der politischen Bildung. Die Politikwissenschaft war mir sehr aktiv im Vorantreiben der politischen Bildung eh in den 70er und frühen 80er Jahren. Da waren sie sehr stark dahinter und sind dann sozusagen abgewürgt worden, erstens seitens der Ministerien der Zuständigen und zweitens durch die Juristen, die im Moment in den meisten Schulen nur das Monopol haben, wenn es eine extra fachpolitische Bildung gibt, dieses zu unterrichten. Politikwissenschaftler dürfen nämlich politische Bildung nicht unterrichten, Juristen schon. Weil es meistens politische Bildung und Recht heißt oder umgekehrt. Also ich habe mich selber mal darum bemüht, weil ich es gern gemacht habe, politische Bildung in Schulen zu unterrichten. Das entscheidet der Landesschulrat oder der Landesschulpräsident, beziehungsweise die Präsidentin, und die überlassen es den Juristen und da sind wir sozusagen.
Gut, damit sind wir fortgeschritten heute in der Zeit und ich möchte schließen mit dem schönen Satz: Dumm wählt gut. Und weise noch auf ein paar andere Sachen hin, das gar nicht dumm ist, nämlich Relativ, seine Kunst- und Kulturwissenschaftsreihe, die in der Kunstuni stattfindet, erster Stock, da drüben gleich. Da geht's morgen um 18:15 Uhr, Knoten in Ketten, Latours Fotos am Dschungelrand. Zu Gast ist Ulrike Bergemann, eine experimentierfreudige Künstlerin und Kunstprofessorin von der Uni Braunschweig, kuratiert Gastgeberinnen, also die Gastgeberinnen sind Karin Harras und Anne von der Heiden, zwei Professorinnen von der Kunstuniversität. Montag, wie gehabt, hier im Kepler-Salon, 2. Dezember 19:30 Uhr, ist zu Gast Christoph Wiesmeier, Architekt, Koordinator des Urban Gardenings, Chefredakteur des Magazins Treibgut, also ein Mann aus Linz, der sich um das städtische Gärtnern kümmert und das vorantreiben möchte. Es geht um das Thema Selbstversorgung in der Stadt, Urban Gardening und der Kampf um jedes Beet. Ich darf der Gastgeber sein bei dieser Veranstaltung. Darüber hinaus möchte ich noch hinweisen auf die Freunde des Kepler-Salons. Wenn Sie das werden wollen, wir brauchen Unterstützer, da hinten bitte eintragen. Da gibt es auch ein Buch. Schreiben Sie hinein, falls Sie das Magazin vom Kepler-Salon haben möchten, das Quartalsprogramm sozusagen. Damit war es für heute. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Kommen und kommen Sie bald wieder. Danke sehr.
Danke.